Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit dem Review zu AEW WrestleDream. Mein Name ist Markus Konemann und bei mir ist der David Klos von Screen.de.
Ja, guten Morgen, Sonnenschein. Ich bin müde und du auch, oder?
Ich habe jetzt noch ein paar Stunden geschlafen, also wir zeichnen das hier vormittags auf. Ich glaube, ich hatte jetzt so knappe 3 Stunden nochmal und auch nochmal so ungefähr 3 Stunden vor dem Pay-Per-View. Also
hast du gerade Vormittag gesagt? Es ist 10 Uhr. Vormittag, Kollege. Das ist morgens. Gibt's doch nicht. Okay, mein Dad würde sagen, der Tag ist schon fast rum, aber es war eine lange Nacht. Es war eine sehr lange Nacht.
Also war auf jeden Fall eine lange Nacht. Ich habe mir auch fast die ganze Pre-Show angeschaut. Also es hat, glaube ich, um 0.30 Uhr begonnen. Ich glaube, so die ersten 10 Minuten Geplänkel ohne Matches habe ich mir erspart. Aber ich bin dann doch von 0.45 Uhr bis, na, inklusive dem Scrum, 6.45 Uhr ungefähr vom Bildschirm gesessen. Also es hat sich nicht immer so angefühlt, aber es waren doch 6 Stunden.
Ja, und 13 Matches. 13 Matches. Man kann es doch echt übertreiben. Irgendwann knacken wir die 20.
Ja, vielleicht ganz kurz. Also wir waren hier in Washington, im Staat Washington, nicht hier in der Bundeshauptstadt Washington DC, also an der Westküste, Nordwesten, in Tacoma, im Tacoma Dome. Hatten hier knapp 8000 Leute in der Halle. Also WrestleTix sagt hier 7628 Tickets wurden hier verkauft. Also nicht ganz ausverkauft. Das Setup war so bei 8300 in etwa. Und ja, David, eine Geschichte. Also ich muss sagen, Halle hat alles gut ausgesehen. Was mir aufgefallen ist, vielleicht weil ich, ja, ich gucke die Pay-Per-Views, die AEW-Pay-Per-Views, wenn ich weiß, ich muss eine Review machen, dann gucke ich die am Schreibtisch. Ich habe hier 3 große Monitore, 4K-Monitore. Ich gucke dann am mittleren und mache mir auf einem meine Notizen, am anderen habe ich dann irgendwelche Browserfenster laufen. Und vielleicht ist es mir deswegen aufgefallen, weil ich auch so nah dran saß. Aber es gab immer wieder mal so die Vogelperspektive von oben. Und mir ist aufgefallen, da hat sich immer die Bildqualität geändert. Und ich glaube, so wie es für mich ausgesehen hat, das hat ausgesehen, als war die Kamera, hätte die Kamera da irgendwie zu einem zu weiten Winkel standardmäßig aufgenommen. Jetzt ist man da digital herangezoomt. Und irgendwie war diese Vogelperspektive leicht matschig. Das ist mir bei den letzten Shows.
Crispy.
Wirklich?
Also das war für mich so, wenn ich bei Photoshop bin und ich mache unscharf maskieren, das heißt also so ein extremer Scharfzeichner, den man digital drüber legt, dann sieht das nämlich genau so aus. Also ich glaube, diese stationäre Kamera, die oben drüber war, die war so, wie du sagst, die hat digital rangezoomt, aber dann haben sie halt voll den Scharfzeichner drüber gelegt und zwar falsch.
Genau, also dann meinen wir wohl denselben Effekt. Also es gab auf jeden Fall einen merklichen Unterschied in der Bildqualität. Das ist mir tatsächlich diesmal aufgefallen, das war irgendwie anders als sonst.
Aber ich fand die Halle sehr cool. Also dieser Dome, also ich mag generell diese Domes. Das war ein kleiner Dome, anscheinend eine alte Halle. Aber ich fand von der Optik her irgendwie cool, diese langgezogenen, weiten Ränge.
Ja, also war auch soweit wohl gut besetzt, hat entsprechend zumindest auf der Kamera gut ausgesehen. Ich habe jetzt keine Fotos gesehen, auf irgendeiner Seite das Ganze kleiner war. Also die WWE war dort wohl auch schon 2019 zuletzt, war hier Stomping Grounds noch Juni 2019. Das war noch bevor AEW eigentlich gestartet hat, so richtig. Ja, es gibt wohl auch noch andere, schönere Hallen in Seattle, aber man hat sich hier eben wohl für den Tacoma Dome entschieden. Und ich würde sagen, dann steigen wir gleich mal ein in der Pre-Show. Und ja, da hatten wir 4 Matches und da ist ein bisschen was passiert, also ein bisschen mehr als beim letzten Mal, wo wir auch relativ schnell durch die Pre-Show durchgegangen sind. Aber es war halt, ja, es war eine Pre-Show und es waren eigentlich mit Ausnahme von Acclaimed gegen MXM, wo es so ein bisschen ein paar Engels und ein bisschen Aufbau gab, waren das eigentlich wieder mal 4 Matches ohne allzu große Vorgeschichte.
Ja, kann man definitiv zusammenfassen. Ich muss doch erwähnen, ein bisschen verstörend fand ich diesen VIP-Bereich, den man gebaut hat hinter den den Table, wo die Kickoff-Show halt besprochen wurde. Da hatten die halt gesagt, ja, das ist der VIP-Era-Bereich und ein bisschen komisch. Die Kickoff-Show, ich gebe zu, können wir kurz und knapp machen. Ich fand alle Matches okay. Ich fand aber die Kickoff-Show richtig gut, weil es war für mich eine Steigerung. Da hat es halt anfangs Brian Cage, Dentist Jr., wo Brian Cage Ring of Honor World Television Championship das Ding halt gemacht hat, hat halt gewonnen. War auch okay. Das Match war quasi da, um die Halle zu füllen. Hat super funktioniert, weil am Ende des Matches war die Halle gut gefüllt. NRJ gegen Harley Cameron, bin ich ehrlich. NRJ hat sich verbessert. So, das ist oft das Positive. Ich hasse aber Gekreische. Und bei Cameron hast du halt immer dieses und bei jedem Schlag. Und ich finde auch, dass nachher haben wir ein anderes Frauenmatch. Du siehst halt genau diesen qualitativen Unterschied zwischen, es wirkt so choreografiert und ein bisschen sloppy, war aber vollkommen okay. Aber bei der Kickoff-Show, was ich mochte, war halt diese Steigerung emotional vom Unterhaltungsfaktor her, weil es war halt so, das erste Match war cool, war aber halt so normal. Das Frauenmatch war so auch vollkommen okay, war für Anna Jay vor allen Dingen da, dass sie halt gewinnt. Und dann Acclaimed gegen MXM Collection mit Rico. Rico mit sogar nach mit seinem alten Oberteil, der sich erinnern kann, auch mit demselben Bart.
Also vielleicht für die da keine Ahnung mehr haben, die sagen, wer oder was ist ein Rico, habe ich noch nie gesehen.
Ein Rico.
Es gab, wann war es denn, so 2002 herum, glaube ich, in der damaligen WWE ein Tag-Team. Chuck and Billy, also Billy Gunn, hier mit Chuck Palumbo war's. Und das war so ein, ja, das war so grenzwertig homosexuelles Gimmick.
Das war nicht grenzwertig, das war einfach so.
Also die haben damals also so getan, als wären die beiden, also Chuck und Billy, homosexuell, hätten dann, glaube ich, auch mal heiraten sollen. Rico war ihr Manager und ja, es war im Endeffekt dann, im Endeffekt war es dann nicht mehr homosexuell, sondern ein bisschen homophob, weil ich glaube, da hat dann Billy sich geweigert und war dann nicht mit dieser Lebensplanung mancher Menschen einverstanden. Und eben diesen Rico von vor über 20 Jahren hat man jetzt hier, ich nehme mal an, einmalig. Ich glaube nicht, dass wir den
laufend
sehen, aber vielleicht ja schon mit MXM. Aber der war auf jeden Fall hier der Manager von MXM und den hat man hier sozusagen Billy Gunn gegenübergestellt. Die haben dann auch, also Billy Gunn hat auch vor dem Match so eine, ja, bisschen eigenartige Promo gehalten. Also hat hier auch Richtung Anthony Bones dann gesagt, ja, na, tut mir leid, aber du Richtung Rico dann, weil Anthony Bones ist ja auch homosexuell im echten Leben, hat er dann gesagt so, ja, also du hättest mich hier fast dazu gebracht, dass ich einen Mann heirate damals und ja, das nimmt er ihm wohl.
War aber klug
gemacht. Heute noch übel. War ein nettes kleines Cameo-Gimmick natürlich.
Ja, vor allen Dingen für die Leute war es halt gut zu wissen, von, ah, wer ist denn das? Also wenn man den nicht kennt, hat halt Billy dafür gesorgt, von, okay, jetzt habe ich eine Connection dazu. Das Match fand ich echt cool. Ich gebe auch zu, MXM Collection waren die MVPs in dem Match. Ich fand die super unterhaltsam. Die Crowd ging auch richtig ab. Also in der Kickoff-Show hast du gedacht, oh, wird ein richtig schöner Abend, richtig laut, weil man hat Spaß gehabt. Ich fand, Rico hat auch seine Rolle richtig gut gespielt. Also es war halt nicht nur, okay, ich habe meinen einen Spot, sondern er hat halt die Emotionen gut reingepackt. Er hat Comedy-Segment gehabt. Natürlich hattest du dann irgendwann, dass er im Ring steht und Billy Gunn hinter ihm und dann war schon cool, dann fasst er so nach hinten so, oh, 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 fuck. Das war schon richtig gut. Das Match hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war ohne Aufbau, aber es war halt so ein Match, wo du einfach sagen kannst, ey, da trifft halt Comedy auf Entertainment und ey, nimm ich mit. Und war ein gutes Ding, war wirklich ein richtig unterhaltsames Kickoff-Show-Match und danach gab's halt.
Also hat ja vor allem auch zum Finish geführt. Also Rico hat dann hier noch einen Fame-Esser bekommen von Billy Gunn nach dieser Szene im Ring und das hat dann unmittelbar dazu geführt, dass die Acclaimed hier auch gewonnen haben.
Genau, und anschließend gab es dann noch Ape-Man Tag Team Match mit Orange Cassidy, Kyle O'Reilly, die Outrunners, die absolut over sind wie sonst was, Dark Order und Premier Atlees.
Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genannt haben. Waren es die Concloma Runners oder waren es die Outglomeration, irgendwie so einen Namen haben sie auch dafür.
Aber hat Bock gemacht. Also das Ding hat wirklich, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Das war genau das, was du halt haben willst in der Kickoff-Show, dass halt du das Publikum mitnimmst und dass du halt unterhältst und so in die richtige Stimmung kommst. Und genau dafür war das Match richtig. Ich brauche nicht unbedingt immer ein super spannendes Title-Match oder sonst was, sondern mach einen Teil rein, wo ich in der Halle sitze. Also ich stelle mir vor, ich setze mich in die Halle hin, dann habe ich dieses Match und ich habe dann so Bock auf den Abend, weil ich hatte dann auch vor dem Fernseher richtig Bock, die Outrunners, auf jeden Fall Kandidat für mehr, für viel mehr, weil ich finde die halt auch super unterhaltsam. Nicht nur, weil die 80s, und das haben die Kommentatoren richtig gesagt, die beste Ära ever waren. es hat einfach Spaß gemacht. Und ich fand auch das Finish cool. Ich fand es auch wichtig, dass die Outrunners quasi auch den Sieg einstecken, weil das halt diesen Push weiter forciert. Und das war alles einfach ein rundes Ding. Und nach dem Match habe ich gedacht, yo Leute, ich habe richtig Bock. Es gab ein kleines Lowlight in der Kickoff-Show. Das war es. Ja, Tony Khan. Ich finde ihn eigentlich echt sympathisch. Und der Mann liebt das Wrestling. Aber lass ihn nicht vor die Kamera.
Was ich bei Tony Khan nie so ganz verstehe. Also ich bin bei dir. Ich mag den total gern. Und wir brauchen noch nicht diskutieren, was der fürs Wrestling getan hat in den letzten 5 Jahren. Also für alle, von allen AEW-Hatern. Wir haben jetzt auch das Breaking News Special gemacht zum neuen Medienrechte-TV-Deal. Der hat auf jeden Fall hier mal die Arbeitsbedingungen für alle Wrestler mal ums Doppelte verbessert mit der Gründung und dem Fortbestehen von AEW alleine. Was ich nicht verstehe, ist, warum dem nicht jemand sagt, du hast schon ein Mikro in der Hand, das deine Stimme lauter macht. Du musst nicht mehr so hineinschreien.
Ich glaube, der will dann einfach so.
Ich glaube, er ist dann einfach selber aufgeregt in dem Moment und.
Aber er schafft das ja auch. Also ich habe das noch nie erlebt bei einem Menschen, dass ein Mensch laut redet oder schreit, aber dabei die ganze Zeit dieselbe Tonlage hält. So, du hörst halt diese Betonung in den Sätzen gar nicht richtig, die eigentlich da sein sollte. Und das ist schon ein Fremdschämen-Moment auch, wenn man halt sagt, ey, jetzt rufen wir alle zusammen diesen Chant und dann einfach nichts auf dem Screen ist und dann du diese Sekunde Fremdschämen hast.
Genau, es gab dann noch, vielleicht kurz zum Hintergrund, also WrestleDream, das wurde ja letztes Jahr so angekündigt. Wir hatten zwar diesmal niemanden von New Japan da, vor allem weil die am Montag jetzt auch eine große Show haben und das war wohl auch logistisch zu schwierig. Aber das Ganze war ja eigentlich oder ist ja eigentlich gedacht als auch die Zelebration des Lebens von Antonio Inoki, also dem Gründer von New Japan. Und da waren so wie beim letzten Mal eben dessen beiden Enkelsöhne vor Ort. Und dann hat man hier halt den berühmten Antonio Inoki Chant, nämlich das, ich glaube, es ist Ichina Din.
Am Ende kam dann.
Da, genau. Am Ende ist es da. Jedenfalls hat man hier mal, das Ganze eingeblendet auf der großen Videowall, wollte, dass die Leute das also einmal sehen, damit sie es mitchanten können. Und als man es dann aber wohl nochmal wiederholen sollte, kam dann nur das WrestleDream Logo wieder. Und dann hat Tony Khan schnell gesagt, jetzt machen wir das nochmal und los und Ding. Und dann, musste das, glaube ich, zweimal sagen, bis die Regie dann so weit war, dass sie es nochmal eingeblendet haben. war halt ein netter kleiner Moment wieder, war sozusagen
war auch der einzige. War ein Fremdschämen-Moment, sagen wir doch einfach ehrlich, es war ein Fremdschämen-Moment.
War jedenfalls hier der einzige Rückbezug zu diesem Antonio Inoki und eigentlich gemeinsames Feiern mit New Japan. Wie gesagt, wohl eben, weil die hier die große Wrestle Kingdom Show am Montag haben, Zack Sabre Jr. gegen Tetsuya Naito im Main Event. Und wir hatten Backstage noch ein paar kleinere Segmente. Also Mercedes Moné war da, die war aber offenbar nur da, dass sie ihr unfreundlich Backstage danach fragen konnte, wo denn ihre Umkleide sei. Daran hat sich dann Queen Aminata gestört, dass sie hier so harsch mit dem Personal umgeht. Und das führt jetzt dazu, dass wir am Dynamite ein Match zwischen den beiden bekommen. Was hatten wir noch? Wir hatten Adam Copeland und Dax Harwood haben hier noch eine sehr schöne kurze Promo gehalten und für Spenden für die Opfer vom Hurricane in ihrer Heimatgemeinde, Heimatgemeinde dort, wo die beiden wohnen, in Asheville aufgerufen. Also da kannst du sozusagen diverse Organisationen unterstützen für die Leute, die da teilweise alles verloren haben, Hilfsgüter etc. werden da gesammelt.
Mit einem kleinen Zusatzsatz, see you soon.
Genau, Adam Copeland hat gesagt, wir werden ihn bald wiedersehen. Also bei dieser Show war es noch nicht so weit, da hatten wir ein paar andere Rückkehrer, aber hoffentlich sehen wir den noch vor Jahresende. Das hat sich eigentlich alles abgespielt zwischen dem Acclaimed und dem Eight-Man-Tag und Danach hatten wir noch eine kurze Szene, nämlich auch Okada war da. Der war aber auch nur Backstage zu Besuch, um die Elite offenbar zu unterstützen. Den hat man aber auch sozusagen vor Publikum dann nicht gesehen. Und da ging dann noch Kyle O'Reilly zu ihm hin und ja, war sehr freundlich, sehr respektvoll. Wollte gerne ein Titelmatch haben. Okada ja der Continental Champion. Okada hat kurz überlegt, hat dann gesagt, hell no, bitch. Und das hat Kyle O'Reilly dann dazu veranlasst, dass er ihm eins auf die Nase gibt. Also wir werden wohl auch dieses Match sehen, kann ich mir auch vorstellen, für entweder Dynamite oder Collision diese Woche.
Ja, ja, dann kommen wir jetzt zur Maincard von Wrestle Dream oder wie ich es nennen würde, Spuck Dream. Ich habe noch nie so viel Rotze in einem, bei einem Wrestling-Pay-Per-View gesehen wie bei dem, muss ich mal einfach vorab sagen. Also wie viel die Leute rumgespuckt haben, das war schon beeindruckend.
Ja, vielleicht nicht, vielleicht in Summe so viel, weil wir kürzlich erst darüber gesprochen haben im Zuge der McMahon-Doku, vielleicht alles zusammengenommen so viel wie dieser perfekte Spuckebatzen, den damals Bret Hart Vince McMahon genau ins Gesicht geknallt hat.
Bei der Ach, den, der hat Jay White schon getopft. Also es zog sich durch den Pay-Per-View, aber kommen wir zum ersten Match, weil ich finde, da ist Redebedarf und zwar positiver.
Genau, also wir hatten hier Jay White, hast du erwähnt, gegen Adam Page. Das Ganze, ja, hatte ja eigentlich auch nur einen kurzen Aufbau, allerdings zumindest einen effektiven. Also stammt ja noch von diesem Adam Page gegen Jeff Jarrett Lumberjack Strap Match ab. Da hat Juice Robinson damals eben Adam Page mit dem Strap attackiert. Das hat dann zu dem Match bei Dynamite bei der 5-Jahres-Anniversary-Show geführt. Und am Ende, als hier sozusagen, ja, Juice vom Hangman aufgehängt werden sollte, ist dann Jay White zurückgekehrt, hat hier Adam Page angegriffen, hat ihn noch ordentlich vermöbelt und da kam es jetzt dann zu diesem Match. Und ja, die Geschichte war ein bisschen so, also Jay White immer so der Defensiv-Wrestler, der sich dann aber doch in die Offensive gebracht hat, hat dann vor allem hier auch das Knie vom Hangman entsprechend angegriffen und das hat eigentlich ja in Wahrheit auch dazu geführt, dass der eben den Buckshot Lariat nicht mehr so zeigen konnte, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und also gab dann ein sehr, sehr schönes Finish, das ich auch noch nicht gesehen habe, nämlich der Buckshot Lariat, der direkt in dem Blade Runner landet. Also der Blade Runner, ja dieser Move als Sister Abigail, kennen wir den auch noch von Bray Wyatt oder der Galactic Face Crusher, den Levaniel bei der WXW zeigt. Das ist im Prinzip alles der gleiche Move. Das heißt sozusagen aus dieser Bewegung heraus in diesen, ja, Spinning Facebuster hinein, hat sehr, sehr cool ausgesehen, das Ganze.
Es war mit Abstand das beste Jay White Singles Match bislang bei AEW. Für mich. Also mit Riesenabstand. Weil das Match war, ich fand's fantastisch, Sarah fand's fantastisch. Wir haben uns gedacht, ob Adam Page eigentlich keine schlechten Matches wresteln kann, wahrscheinlich nein. Jay White sah richtig gut aus. Seit er bei AEW ist, hat er schon ein bisschen das Problem, an Standing zu gewinnen und dieses Match hat ihm gravierend geholfen. Ich fand auch, die Kommentatoren haben das ganz gut gemacht, dass sie halt erwähnt haben, ja, Jay White ist halt lieber eher der Konter-Wrestler. Der will gar nicht die Kontrolle haben, sondern der will kontern. Und die In-Ring-Geschichte, die man halt erzählt hat, hat super geklappt. Erstmal haben beide einen sehr guten Flow gehabt. Es war alles fluffig, fließend, ging alles Move ineinander. Und Adam Page war halt der, wie soll man sagen, er ist halt momentan dieser aufbrausende Feuertopf, immer kurz vorm Explodieren ist und der seine Emotionen auch oder seine Wut nicht in Zaun halten kann. Und Jay White hat halt damit gespielt. Anfangs war es halt so, dass er quasi Adam Page immer wieder ausgewichen ist, dann Ohrfeige hier, Ohrfeige da. Dieses Provokante, also halt immer diesen Gegner immer wütender machen. Irgendwann hatte Adam Page dann halt White gepackt und hatte dann seine Offensivserie. White aber halt auch als sehr intelligenter Wrestler dargestellt, dass er sagt, nee, warte mal, ich gehe die ganze Zeit auf dein Knie, weil halt eben Buckshot Lariat und das wird sich auszahlen und auch in verschiedenen Varianten, auch draußen auf, sie ging mal raus aus dem Ring auf die Rampe und dann an der Rampe ein geiler Spot, muss man einfach sagen, wo er halt Adam Page hochhebt, am Bein hält und dann das Knie genau an die Kante raufknallen lässt und so zog sich das durch und ich fand auch Jay White war halt sehr schnell. Das hat mir gefallen, dass er halt immer wieder diese Beschleunigung drin hatte. Und wie du halt sagst, ich fand auch die Endsequenz wahnsinnig gut durchgeführt. Also nicht nur, wie Adam Page das verkauft hat. Er wollte ja erst die Buckshot machen. Ganz kurzes Zögern, genau dieses Zögern kostet ihn das. Landet drauf, hat nicht den sicheren Stand. Jay White wartet, greift ihn sofort. Alles super fließend. Und ich bin ganz ehrlich, ich hing da einfach mit einem dicken Grinsen, weil das war ein richtig, 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 richtig gutes Match, ein geiler Opener. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich fand es halt beeindruckend, dass Jay White so clean und deutlich gewonnen hat, weil es kein Eingriff oder sonst irgendwas. Adam Page zeigt gleich wieder noch wütender, als er reinging. Desto wütender kam er raus. Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber ich fand das richtig gut, ganz ehrlich.
Ja, also das war so wirklich der Jay White, den wir von New Japan kennen, den wir, wie du sagst, den wir so in dem Detail noch nicht gesehen haben bei AEW. Und der war halt wirklich, du hast wirklich gesehen, er ist strategisch. Also es gab schon davor auch nochmal einen Spot, wo es die Buckshot Lariat geben sollte. Und da ist er so, und das haben auch die Announcer haben das dann so verkauft, da ist er sozusagen hier absichtlich auf Adam Page zugestürmt und jetzt nicht nur so sehr um hier dem nicht genügend Reichweite zu geben, sondern der hat sozusagen hier noch einen Vorarm genommen, dass er sozusagen dann schon mal an Adam Page dran ist, weil dann gab es hier nämlich einen Dragon Screw sozusagen durch die Seile durch. Also das war sozusagen alles hier strategisch geplant, um das Knie weiter zu schädigen. Dann ging es natürlich draußen auch noch, also der Hangman hat ihn einmal auch auf den Apron und dann noch auf die Ringstufen gepowerbombt, also auch, ja, hart geführtes Match. Ja, und der Hangman, also ich glaube, wenn ich das ein bisschen richtig gelesen habe, der war natürlich am Kochen nach dem Match, das er hier verloren hat. Ich glaube, das Gimmick wird so ein bisschen sein, jetzt war er hier natürlich mit Swerve beschäftigt. Jetzt war dann das nächste Ziel, alle irgendwie eliminieren und zerstören, die in seinen Augen Swerve geholfen haben. Da war jetzt hier Jeff Jarrett das erste Opfer. Dann lässt er sich hier aber ablenken von Juice Robinson. Dann projiziert er das auf den. Jetzt ist es hier Jay White. Also der steigert sich hier eigentlich von fortlaufend in der Geschichte von Gegner zu Gegner und wird irgendwann halt komplett sein Ziel aus den Augen verlieren, wird am Ende gar nicht mehr wissen, warum bin ich eigentlich so angepisst. Ja, eigentlich ist es Swerve, aber mittlerweile haben mich schon 10 andere Leute auch angepisst. Also ich glaube, die Geschichte, die man erzählt, ist da sehr gut und da ist es auch gar nicht so wichtig, ob er gewinnt oder verliert. Und ja, ich glaube, Jay White hat da ordentlich an Standing gewonnen und wird sich hoffentlich wieder mehr auch Richtung Main Event Picture dann bewegen im nächsten Jahr.
Ja, oder zumindest im Laufe des sich etablieren. Jahres. Also das, er muss auch nicht direkt Main Event, aber so einfach so Upper Midcard, aber er braucht halt dieses Standing und vor allen Dingen braucht er halt die Connections zur Crowd. Und das hast du bei dem Match auch gemerkt, dass so quasi im Laufe des Matchverlaufs, dass die Crowd immer mehr halt auch für ihn geschändet hat. Und das passiert eigentlich nicht so oft. Und war daher, alles gut.
War auch, ja, das Best Two Out of Three Falls Match war ein paar Sekunden länger, aber es war ansonsten auch das zweitlängste Match auf der ganzen Card.
Das drittlängste,
genau. Es war dann Hologram Mortus, aber das waren ja quasi 3 Matches in einem. Das ging 14 Sekunden länger. Aber von einem normalen Singles Match war das hinter dem Main Event auch das längste und die Zeit haben sie auch gut genutzt, muss ich sagen.
Ja, total. Und ich, wie gesagt, bei mir ist das auch immer emotional. Wie komme ich in Pay-Per-View rein? Coole Kickoff-Show, die vor allen Dingen angezogen hat. Dann der Opener, Und dann hast du als nächstes Mariah May gegen Willing Nightingale um die Women's Championship, World Championship. Und ich bin ehrlich, ich habe gedacht, jetzt hauen die aber einen Kracher nach dem anderen raus. Und weil ich hatte Bock drauf. Es war eines der Matches, wo ich einfach sehen wollte, ey, wie funktioniert Willow mit Mariah? Weil sie sind halt zwei von den Frauen, die, ich erwähne das halt immer wieder, ich komme mir vor wie so eine Schallplatte, aber es ist halt so, die halt nicht so sloppy wrestlen für Frauen, sondern die nicht zurückziehen, die auch mal durchziehen, wo alles auch ein bisschen wuchtiger ist und auch nicht zu sehr choreografiert wirkt. Und bevor du ins Match gehst, ich muss einfach sagen, das war richtig geil. Ich fand das richtig, richtig stark. Ich finde bombastisch, wie stark sich Willow entwickelt hat über die Zeit, seit ich sie halt bei AEW kenne. Und Mariah hat auch diese Art Match gebraucht, weil ja, nach ihrem Titelgewinn passierte nicht sehr, sehr viel, muss ich mal ehrlich sagen. Aber das Match war richtig gut. So heißt du.
Ja, also wir haben das Match ja schon gesehen im Juli. Das war ja das Turnierfinale vom Own Heart Cup, wo ja dann unmittelbar danach der Turn noch gegen Toni Storm erfolgt ist. Und ja, ich weiß nicht genau, ob wir dieses Match hätten sehen sollen, denn es hätte ja eigentlich ein Match Britt Baker gegen Willow Nightingale geben sollen. Britt Baker ja mit einer Halsentzündung mit einer schweren erkrankt. Jetzt hat sozusagen hier Willow ein Four-Way gewonnen. Also ich weiß nicht, ob das von Anfang an der Plan war oder ob wir hier eigentlich Mariah May gegen Britt Baker hätten bekommen sollen. Ja, bekommen haben wir jedenfalls dieses Match und wie du sagst, ja, hart geführt. Also Mariah May war ja auch einige Zeit bei Stardom, also die langt ja auch richtig zu. Nee, ist relativ stiff unterwegs und ja, also es gab natürlich diese Spots, Mariah May küsst hier Willow, Willow ist ja nicht davon begeistert, beißt ihr dann ins Ohr. Es gibt einen Spinebuster, es gibt Willow, die dann so eine Leg-Submission ansetzt, das ist nicht wirklich ein Figure 4, es war auch nicht wirklich ein Indian Deathlock, es war mehr so ein Oberschenkel, es hat mehr so den Oberschenkel attackiert.
Beingriff.
Genau.
Dann hat sie also aufs Knie gedrückt, aber das Knie gedrücken, das sah halt cool aus.
Genau, und es gab halt natürlich, also es gab hier den Mayday, es gab den Death Valley Driver in die Ecke, also auch wirklich harte Moves und im Endeffekt dann Mariah kontert, es soll eine Super Powerbomb, eine Avalanche Powerbomb vom obersten Seil geben, das kontert sie in einen Hurricane Runner und dann gibt's den Running Knee Strike, Storm Zero und Mariah May verteidigt hier ihren Titel. Keine Rückkehr von Toni Storm. Damit haben ja einige gerechnet, weil die haben wir seit All In zumindest bei AEW nicht mehr gesehen. Die war jetzt bei Stardom. Die hätte bei CMLL sein sollen. Konnte da sozusagen auch Hurricane-bedingt nicht hin. Da wird sie demnächst zu sehen sein. Aber die ist jetzt mehr sozusagen bei den Partner-Promotions im Moment unterwegs. Nicht bei AEW.
Ist auch nicht so unklug, finde ich. Weil einfach aus dem Grunde, sonst hast du halt die ganze Zeit, dass du die Geschichte eigentlich weiter erzählen musst. Auch wenn sie eigentlich ein Ende hat, aber du musst sie dann eigentlich weiter erzählen und mach es so rum, weil dann hast du halt andere Leute, die mal in diesen Fokus rutschen, auch wenn es Zufall war. Willow ist für mich halt jetzt Main Eventerin nach dem Match. Ich fand die halt vorher schon cool, wie sie halt immer besser connected mit der Crowd, aber halt auch die Matches, die sie abliefert, sind gut, muss man einfach sagen. Aber das Match, auch wenn es eine Niederlage war, das war so überzeugend und du hast ja auch die Crowd Connection gemerkt. Die ist halt jetzt soweit. Die ist halt jetzt wirklich so, wo du sagen kannst, die kannst du in Main Event Picture reinballern und es ist halt nicht verkehrt. Im Gegenteil.
Nein, also das ist für mich sogar schon länger. Also ich erinnere mich allein an den Ring of Honor Women's Title Main Event gegen Athena. Und ja, die hat ja auch letztes Jahr das Own Hard Cup Turnier gewonnen. Die kratzt immer so ein bisschen am Titel. Ich finde, irgendwann musst du auch mal den Titel gewinnen. Ich meine, hier wäre es falsch gewesen. Mariah May, da, wie gesagt, da werden wir die Story noch mit Toni Storm sehen. Da wird es noch Britt Baker geben. Mina Shirakawa wird da noch eine Rolle spielen. Die haben wir übrigens auch nicht gesehen. Also da wäre es auch falsch. Ich habe ja, ich glaube, mit Olaf zuletzt mal, oder war es in einem Magazin? Irgendwo hatten wir eine Sendung, wo ich auch gesagt habe, also Willow könnte für mich so der Karrieregegner von der Mercedes Moné werden, weil die
ja,
schon definitiv einige Matches und vielleicht ist sie dann diejenige, die hier dann Mercedes auch den Titel abnehmen kann. Also die braucht auf jeden Fall, irgendwann braucht sie diesen einen großen Sieg, dass sie sozusagen hier auch in den Augen der Fans der große Star ist, weil wrestlerisch und vom Charisma ist sie das eigentlich schon.
Auch von Mike Work.
Auch von Mike Work, genau. Und irgendwann muss das auch sozusagen mal mit Gold belohnt werden, das Ganze.
Ja, ich finde es jetzt erstmal generell schön zu sehen. Denk mir einfach mal zurück, so 12 Monate oder meinetwegen 24 Monate, wie halt die AEW Women's Division aussah. Und mittlerweile haben wir da halt mehrere Wrestlerinnen, wo ich denke, ja, die Matches, da habe ich Bock drauf und die werden halt auch gut. Also das ist so, als ich die Ansetzung sah, Mariah May gegen Willow, da bestand kein Zweifel, dass das gut wird. Und diese Sicherheit zu haben, dieses Gefühl zu haben, das ist was sehr, sehr Großes und Wichtiges, finde ich, weil das spricht dann dafür, dass halt du wirklich Talents in der Division hast, wo es halt klickt und wo es funktioniert. Und Willow, ja, ganz klar, irgendwann muss sie den Titel haben, aber ich finde auch Mariah May, auch wenn es so der Run bislang, aber das liegt halt an der Umsetzung von der Story oder von der Darstellung, nicht so prall war, aber im Ring finde ich die einfach richtig gut. Und das gefällt mir und ich will sehen, wie es weitergeht. Ein bisschen leidtragender für mich ist Britt Baker, weil bei ihr merkst du halt, sie kann super reden, sie hat Charisma ohne Ende. Aber im Ring ist dann jetzt halt einfach dieser Kontrast da, weil halt vorher waren Leute wie Willow, Mariah May, Mercedes nicht da. Und jetzt hast du auch noch Jamie Hayter wieder zurück und bald kommt Toni Storm zurück. Das ist schon eine gute Division.
Ja, absolut. Also da wird man auch sehen. Also die AEW hat ja jetzt auch tiefe Taschen auch mit dem neuen Medienrechte-Deal. Also ich gehe persönlich zwar nicht davon aus, aber theoretisch wäre ja sogar auch eine Becky Lynch derzeit Free Agent. Also die könnte man zumindest mal mit Geld bewerfen und zu sehen, ob sie anbeißt. Ich glaube es persönlich aber nicht.
Aber das finde ich halt das Wichtige daran. Du brauchst momentan auch, finde ich, nicht noch andere Namen. Weil ich finde, die Division ist mittlerweile breit genug und stark genug gefächert, dass sie alleine stehen kann.
Und das stimmt. Das gefällt mir. Nein, also wir haben hier ausreichend und vor allem wir haben jetzt wirklich hier auch eine Partnerschaft mit Stardom. Das heißt, du kannst hier regelmäßig trotzdem auch, wenn du sozusagen noch ein gutes Match auf der Card brauchst, kannst du dir sozusagen aus dem Pool vielleicht auch noch ein paar Leute dazu holen. CMLL ist halt, ja, die haben nicht wirklich eine starke Women's Division. Kannst du ab und zu mal auch wen bringen. Aber es ist zumindest gut. Also sozusagen, man hat ein eigenes starkes Roster und man hat jetzt auch ein bisschen, was mich noch ein bisschen wundert, wo es auch sehr viel starke Frauen gibt, ist bei RevPro. Bin gespannt, ob man sozusagen diese Schiene auch irgendwann mal legt und vielleicht noch ein paar Damen aus Europa dazu holt. Nur sozusagen für ein bisschen Abwechslung. Aber ich bin bei dir, die Women's Division auf jeden Fall sehr, sehr stark bei AEW mittlerweile wieder.
Da hat sie was getan. So, jetzt kommen wir zum nächsten Match. Der Wrestler. Ich mag ihn. Ich liebe ihn. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich habe nämlich Sarah auch gefragt und sie konnte es bestätigen, weiß aber auch nicht warum. Es ist natürlich Jack Perry, Shibata um den TNT Championship Belt. Ich liebe Shibata. Ich schaue den so gerne zu. Ich weiß aber nicht warum. Und bei Sarah war es genauso. Ich finde den Typen im Ring so unfassbar brutal gut, aber ich weiß nicht warum.
Ja, weil er einfach sehr, sehr gut ist. Also der war ja jahrelang, also vor allem vor seiner Verletzung, war das wirklich einer der besten Wrestler der Welt auch. Ich glaube, der ist immer noch auf diesem Niveau. Er kann es halt auf dem Niveau jetzt so nicht mehr zeigen oder ist auch nicht mehr in dieser Rolle. Aber der war ja auch, also der ist handwerklich einfach extrem gut. Der hat halt einfach, obwohl aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, aber der hat trotzdem diese Crowd-Connection, der hat dieses Charisma und ja, hat auch, also hat fantastisches Timing, hat so ein bisschen komödisches Timing und ist im Ring aber so ein absoluter No-Nonsense-Typ. Also das ist für mich, vielleicht kann man ein bisschen ergleichen, der hat ja auch eine ähnliche Crowd-Connection, ist ähnlich beliebt wie bei uns ein Timothy Thatcher. Also der zerlegt dich halt auf technischer Ebene ohne Gnade, ist dabei aber eigentlich ein sympathischer Typ. Und verkörpert halt einfach dieses Ich bin ein Wrestler, was ja auch sein Spitzname ist.
Ja, und auch gar nicht so spektakulär, aber halt, ich finde auch die Moves haben alle so einen Sinn, wo ich denke so, nicht nur wrestlerisch gesehen, um halt den Gegner zu schwächen, sondern halt auch um so eine gewisse Qualität auszustrahlen, die man selber hat, dieses Wissen. Und das war ja auch die Geschichte hier im Match zum Beispiel, dass du Jack Perry hast, dann Shibata und Shibata quasi Jack Perry eigentlich, was halt dieses In-Wing, nicht Talent, sondern dieser General, diese Stratege, komplett überlegen ist und das halt komplett in diesem ganzen Match ausspielte.
Genau, also er war, man muss es auch nicht Move für Move durchgehen, das Match ging so knapp unter 10 Minuten. Ich glaube, das wirklich, wirklich Spannende ist eher auch das, was nach dem Match passiert ist.
Ja, das Finish finde ich auch wichtig.
Das Finish war sehr gut, ja, aber wie gesagt, es war halt mehr so die Shibata-Show, der halt, ja, sich hier als der bessere Wrestler regelmäßig präsentiert. Jack Perry natürlich eher dann mit bisschen unfairen oder verschlagenen Methoden, kann sich hier zwischendurch immer wieder durchsetzen. Und ja, im Endeffekt, wir bekommen hier den Rear Naked Choke. Shibata dann auch schon. Und das war sozusagen der Fehler am Rücken. Da denkst du dir halt irgendwie, okay, jetzt das sieht ziemlich schlecht aus für Jack Perry, also möglicherweise sogar ein Titelwechsel. Und Jack Perry schafft es aber dann noch so ein bisschen, sich aus dieser Position in die Brücke zu bringen. Und du hast plötzlich einen Count. Ich denke, die Leute in der Halle wussten auch nicht so genau, warum eigentlich. Und dann hat sich herausgestellt, dass sozusagen Shibata, der gerade diesen Choke angewandt hatte, beide Schultern auf der Matte hatte und sozusagen hier von Jack Perry letztlich doch ausgetrickst wurde und gepinnt wurde, obwohl eigentlich Jack Perry wahrscheinlich Sekunden davon weg war, dass er hier das Bewusstsein verliert.
Ja, also er war klar unterlegen auch. Also du hattest ja auch die Phasen mit den Shops, dann halt Schläge, dann Tritte, wo Shibata das quasi absorbiert hat. Und dann sagt er mal, das ist nicht hart genug, dass du mich halt wirklich fertig machst. Und Jack Perry ja auch immer ja, verzweifelter und wütender reagierte, aber am Ende, deswegen mag ich das Finish, also erstmal hast du Shibata halt null geschwächt, weil er war ganz klar überlegen, aber Jack Perry ist halt gerissen geworden. Und dieses Gerissene bei einem Heel, der halt auch diese Statur hat, der eben nicht halt mit allen mithalten kann körperlich, das finde ich sehr gut. Das hat auch total halt zu diesem Jack Perry gepasst, dass du halt sagst, ja, egal wie, ich hole den Sieg, aber ich bin vor allen Dingen nicht dumm, sondern ich bin halt gerissen. Ich bin nicht der sympathischste Typ, aber will ich auch gar nicht sein. Ich will am Ende nur gewinnen. Und das hat mir gefallen und zeitgleich hat es auch unterstrichen, Jack Perry hat jetzt auch nicht gejubelt wie sonst was, sondern der war halt frustriert, weil er so vorgeführt wurde. Das war einfach in sich stimmig.
Genau. Und nach dem Match, also Shibata diskutiert dann oder fragt dann den Referee, was jetzt hier eigentlich genau passiert ist. Der hat es da selbst gar nicht so mitbekommen. Und ja, Jack Perry attackiert ihn da sofort auch mit dem Gürtel. Und dann beginnt hier die Musik von Daniel Garcia. Der ist ja beim letzten Dynamite zurückgekehrt, hat dort ja auch angekündigt, dass er wird hier AEW treu bleiben, hat hier einen neuen Vertrag unterschrieben. Kommt raus und dann denkst du dir so, okay, Daniel Garcia gegen Jack Perry macht Sinn. Das ist jetzt ein junger, neuer Star, den will man aufbauen. Jack Perry im Prinzip ja, einer der Top Heels. Daniel Garcia soll eins der neuen Top Babyfaces wohl sein. Würde Sinn machen, dass die beiden hier sozusagen eine Fehde miteinander beginnen, dass vielleicht auch Garcia sich derjenige ist, der dann dem Scapegoat auch den Titel abnimmt.
Da muss ich ganz kurz was einwerfen, weil das finde ich wichtig, weil ich das momentan sehr sympathisch finde. Der TNT-Belt ist mittlerweile ein bisschen gefühlt das geworden, was für mich früher der Intercontinental Championship war. Und zwar der Titel für die aufstrebenden Jungen.
Und, richtig, ja.
Das ist halt durch Jack Perry passiert, aber war halt auch vorher, wenn du halt schaust, ja, gegen wen hat er denn gekämpft, wer wollte denn unbedingt, dass so, ja, gefühlt sich das ein bisschen einbürgert, dass es das halt für die Aufstrebenden ist und dann passt halt Garcia super rein.
Genau, richtig. Und du denkst schon, okay, das wird jetzt hier wohl das nächste Titelmatch werden. Ja, Full Gear im November steht an, in 6 Wochen kann man einen schönen Aufbau machen. Aber wo haben wir Daniel Garcia vor seiner Rückkehr zuletzt gesehen? Da hatte ich hier MJF, den Avalanche Piledriver, verpasst, hat den sozusagen ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt und natürlich kommt hier plötzlich die Musik von MJF, der zum Ring kommt. Es gibt so einen Stare-Down. Jack Perry hat sich an dem Punkt eigentlich schon verabschiedet. Ja, es gibt dann plötzlich, fliegt er wieder ins Bild, auch mit einem Belt-Shot, attackiert hier Daniel Garcia. MJF hat jetzt genug Zeit, sich gemütlich mal das Hemd hochzukrempeln, verprügelt dann entsprechend Garcia. Zwischendurch gibt's eine Promo, wo er ihm auch sagt, hier, ja, also dein Bidding War, den gibt's genauso, der ist genauso real im Jahr 2024 wie die Seattle Supersonics, die sie ja in der Form, ich glaube, in Seattle auch nicht mehr gibt, wenn ich da am aktuellen Stand bin mit meinem minimalen NBA-Wissen. Ja, es gibt hier entsprechend die Promo. Jetzt denkst du dir, okay, dann wird wohl hier MJF gegen Garcia nochmal reaktiviert als Fehde. Vielleicht darf Garcia da sogar den großen MJF mal clean besiegen. Dann allerdings haben wir eine weitere Rückkehr, nämlich Adam Cole, baby, kommt hier auch mittlerweile wohl ausgeheilt zurück. Und wir erinnern uns, die beiden haben ja auch eine Rechnung offen, damals allerdings mit vertauschten Rollen. Also damals ja beide sozusagen die Babyfaces. Der Adam Cole hat sich ja dann als der Devil herausgestellt.
Ist nie passiert.
Der hier MJF entsprechend attackiert hat, also eigentlich zuletzt Adam Cole, der Heel. Wir haben das ganz kurz gesehen, als MJF zurückkam. Da gab es ja die Attacke gegen Adam Cole, den Brainbuster. Und dann haben wir eigentlich Adam Cole mehrere Monate nicht gesehen. Jetzt hier Adam Cole sozusagen der große Held. Haben wir ihn dann noch ganz, ganz, ganz am Ende der Karte nochmal kurz gesehen. Auch in der Rolle als Babyface, also für alle, denen es irgendwie nicht klar war. Ja, und es sieht jetzt so aus, also wir haben jetzt natürlich, und ich mag das im Wrestling sehr gerne, ich mag das ja auch bei der WWE sehr gerne, wenn sozusagen Storylines jetzt mittlerweile so ineinander laufen. Wir haben jetzt hier eigentlich Garcia gegen Jack Perry als Möglichkeit, wir haben MJF gegen Garcia, wir haben Adam Cole gegen MJF. Also würde sich natürlich hier vielleicht sogar mal zum Einstieg ein Tag-Team-Match anbieten, wo man dann sozusagen die Geschichten weitererzählt, vielleicht sogar ein Four-Way irgendwann, weil die ja alle irgendwie miteinander zu tun haben. Aber auf jeden Fall in dieser Position mit den 4 Leuten hat man da einiges ja an Storyline-Potenzial geschaffen. Und ich habe gesagt, also Full Gear in 6 Wochen, da hat man jetzt auf jeden Fall diese nächsten 6 Wochen, hätte man da Zeit, in welcher Kombination auch immer man welche Matches machen möchte, dass man die hier wirklich groß aufbaut.
Ja, also ich tippe auf 2 Matches bei Full Gear, dass du halt wirklich Jack Perry gegen Garcia hast und MJF gegen Adam Cole. Ich mochte es halt auch. Ich mochte diese Art von Comeback. Okay, Garcia macht den Save, MJF kommt raus nach Motto, hey, ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rutschen. Adam Cole kommt raus, warte, ich habe aber mit dir noch ein Hühnchen zu rutschen. Zu rutschen, ja, zu rupfen. Das mochte ich wirklich sehr. Und ich fand auch die Umsetzung gut. Es ist Wrestling. Und das ist dann keep it simple und das funktioniert. Jeder Fan weiß halt, okay, die Geschichte muss doch eigentlich zu Ende erzählt werden, aber die andere Geschichte ja eigentlich auch noch, und da bist du halt neugierig und ich bin da bei dir. Man kann halt ein Four-Way machen oder ein Tag-Team-Match in Dynamite-Ausgabe. Du kannst halt die 6 Wochen musst du dafür nutzen, die Geschichten weiter zu erzählen und dass es zum Aufeinandertreffen geht. Und du hast halt binnen weniger Minuten 2 Matches eigentlich schon angeteasert, auf die halt alle Bock haben. Und
ja, und du kannst oder du musst vor allem jetzt noch irgendwie auch auflösen. Also wie geht's jetzt hier mit Adam Cole und dem Undisputed Kingdom weiter? Roderick Strong zuletzt ja auch schon zumindest kein ganz böser Bösewicht mehr, hat er nach seinem Match von Hook dem zumindest auch die Hand geschüttelt. Also mal sehen, vielleicht wird das jetzt auch ein Babyface-Stable oder die gehen irgendwie getrennte Wege. Ja, wird sich da auf jeden Fall, gibt's auch noch Potenzial.
Ja, Potenzial. Also erstmal, ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, oi, was ist denn das für ein Pay-Per-View? Also, weil mir haben die Matches alle gefallen, waren auf ihre Art echt cool. Dann hast du halt Comeback und nochmal Comeback, also Comeback in Anführungszeichen und dann richtiges Comeback. Und da bist du halt emotional als Fan schon gut dabei. Die Crowd ging ja auch richtig ab. Und dann kam der Moment, wo ich dachte, oh, weil es passierte das Beste und das Schlechteste für diesen Pay-Per-View. Das Freeway-Match, Takeshita, Will Ospreay, Ricochet, das Match, auf das alle Bock haben, wo du weißt, okay, das ist so ein Match of the Year-Kandidat. Also im Vorhinein weißt du das halt oder denkst es. Und ich habe nur gedacht, oh, das ist mir ein bisschen zu früh. Nicht, weil ich das Match nicht sehen wollte. Im Gegenteil, wir waren super happy, dass das angekündigt wurde. Von wegen, jetzt geht's los. Ich habe da nur gedacht, das waren bislang zu wenig Matches und da kommen noch zu viele. Wie willst du denn das noch halten können, dass die Crowd richtig drin ist? Weil, ich nehme es vorweg, die 3 haben abgerissen. Das war einfach, Physik gibt es nicht. Das ist absolutes Schlachtfest gewesen. Ein 3-Way-Match, was ein Tempo, Dynamik hatte, sondergleichen. Takeshita, der, er ist Heel, aber er ist halt einfach over gekommen. Oder ist er eh over, aber dann halt im Match noch mehr over. Heieieiei. Also die haben abgerissen, aber es war, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Match.
Genau, also es ging hier um den International Title von Will Ospreay. Wir erinnern uns auch vor 2 Wochen bei der 5-jährigen Anniversary-Ausgabe von Dynamite gab sich hier Will Ospreay gegen Ricochet. Endet in einem Double Pin, wird dann doch nochmal gestartet und dann kommt nach ein paar Sekunden Takeshita rein, attackiert beide, sozusagen im Auftrag auch von Don Callis, wie wir dann die Woche drauf erfahren haben. Und da gab es dann dieses Three-Way-Match. Ja, und also ich habe eine ganze Latte an Notizen. Ich glaube, die
4 Seiten.
Die werde ich nicht alle unterbringen. Aber es gab halt vor allem gleich mal Reminiszenzen an die letzten Matches. Wir hatten dann, sie attackieren zu Beginn gleich mal Takeshita. Ospreay, also Takeshita dann kurz aus dem Ring. Ospreay will hier gleich einen Oscar zeigen, der wird geblockt. Dann gibt's diesen, ja, ich sag's fast schon mal despektierlich, Standard Ospreay gegen Ricochet Austausch, also wo sie sich gegenseitig alles kontern.
Das mit den Avengers Finale.
Genau, das endet dann genau in dieser Avengers Pose, wo sie beide da knien. Das hatten wir auch im Dynamite Match schon. Dann kommt hier aber gleich Takeshita rein und dem sind die Avengers vollkommen egal. Der macht hier den Thanos und Dropkick die einfach beide mal aus dem Bild. Richtet sich dann draußen auch gleich mal einen Tisch zurecht. Ricochet, Takeshita versuchen irgendwie so, ja, also Ricochet möchte Takeshita durch den Tisch und umgekehrt. Klappt für niemanden. Dann gibt's so einen, ja, den Running Moonsault nach draußen von Ricochet. Takeshita fängt ihn aber im Flug auf.
Dann ist ja nichts.
Ist ja nichts, dann kommt Ospreay mit dem gleichen Move angeflogen. Also es geht hier mal in den ersten 5 Minuten zur Sache. Die machen hier qualitativ Dinge, die die meisten Wrestler in ihrer Karriere nicht hinbekommen.
Ja, vor allen Dingen in einer Geschwindigkeit, ne? Also was ich bei diesen dreien, ich liebe Takeshita einfach deshalb, weil der Typ ist brutal stark. Ich glaube, das ist mit einer der stärksten Roster. Er ist aber auch unfassbar schnell und diese drei, es gab nur einen einzigen Move, wo ich sagen würde, der war ein bisschen gebotcht, aber den haben sie auch super gerettet. Und
den haben sie super gerettet, genau. Ja,
aber ansonsten, bei der Menge an Moves, die vor allen Dingen in einer Geschwindigkeit und Abfolge passiert sind, dass du da nicht mal daneben greifst oder nicht mal irgendwas unsauber machst oder sonst was, ich weiß nicht, wie das geht. Also das spricht so dermaßen, nicht nur für Will Ospreay und Ricochet, sondern halt auch für Takeshita. Und das war, wie soll man sagen, es war für mich schon fast, ja, das ist Lobhudelei, aber wie so ein Kunstwerk. Also irgendwann lehnten wir uns nur noch zurück und haben einfach nur gesagt, ey, das ist so cool. Und ich mag generell bei Wrestling dieses Oh, wenn das Publikum Oh macht, ne? Ja, und irgendwann hört sich das an wie beim Techno, ne? Hast du nur Oh. Und das zu Recht. Und wir saßen auf der Couch und es gab immer wieder diesen Moment, wo wir so, oh mein Gott, was war das denn jetzt gerade? Wie haben die das denn gemacht? Und aber es wirkte trotzdem nicht so künstlich choreografiert, dass du halt alles vorhersehen konntest, sondern es war halt wahnsinnig schnell und ich mochte auch, dass du nicht durchgehend hattest, einer isoliert und dann nur zwei, sondern mal gab es halt diese Isolationsphase, wo halt wirklich nur auf zwei dich konzentrierst, aber sobald diese beiden im Flow waren, kam halt der dritte dazu. Und dann wurde es mal wieder zu dritt, aber dann wieder einer weg und dann wieder zu dritt und dann der Rhythmus, dieses Pacing in diesem Match war brutal gut und ja, ich hatte einfach so viel Spaß. Es waren Moves dabei, die ich nicht hab kommen sehen. Es waren auch Moves dabei, wo ich denke, wie kannst du so gut treffen? Beispielsweise als Ricochet halt angeflogen kommt bei Takeshita und Takeshita den im Flug mit dem Ellbogen so gut trifft, wo du einfach denkst, ja, warte mal, der dreht sich gerade. Das ist so schwer, das zu treffen, aber er trifft ihn.
Ja.
Absolut grandios. Also ich kann da nur meinen Hut ziehen, mache ich nicht, weil darunter sind keine Haare. Aber das war schon, ja, 8 Bananen für mich mit Gold und eine Sahnehaube und einfach nur so, ey, wenn ihr wollt, dass jemand anfängt, Wrestling zu gucken oder zu mögen, und aber der hat es noch nicht gemacht, zeigt ihm das Match und er sitzt dann einfach
nur da. Zeig ihm das Match nicht, weil sonst erwartet er, dass jedes Match so ist.
Absolut ist krank. Sehr enttäuscht. Ja, also ich will auch nicht jeden Move durchgehen, weil es war ja auch noch, was mir auch noch gefiel, du hast nicht nur Spot Monkeys, sondern du hast nur eine Geschichte in dem Match. Du hast ganz klar dieses Takeshita ist halt der viel, viel stärkere als die beiden. Und die beiden versuchen ihn halt schnell auszu kontern mit ihrer Geschwindigkeit. Er wiederum mit der Wucht hat halt immer die Chance, jemanden von beiden auszunocken oder was zu unterbrechen oder aufzufangen. Dass es dann irgendwann so dominant ist, dass dann die beiden sagen, hey, Handshake, wir beide jetzt gegen ihn, wo sogar das Publikum geboot hat. Und genau, dann halt, genau. Entschuldigung, bin ich fertig? Und dann am Ende, wo du einfach merkst, ey, Takeshita hat das auch gut gemacht. Ey, da sind zwei. Ich habe gegen die beiden zeitgleich keine Chance, weil die sind einfach zu schnell. Irgendeiner rutscht mir immer dazwischen. Ich muss einen ausschalten. Da ist ja der Tisch draußen. Und ich denke so, ja, das ist einfach gute Logik dahinter. Simpel, aber gut.
Genau, dieser eine Spot, wo du gemeint hast, dass du ein bisschen, also ich habe mir auch gedacht, das war vielleicht ein Botch, aber das haben sie fantastisch gerettet. Das haben die unfassbar meisten wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Also allein das Setup, dass sie sich das überlegt haben. Ricochet und Ospreay sind sozusagen, stehen hier beide am obersten Seil. Ospreay steht, glaube ich, also sozusagen nicht am Turnbuckle, sondern wirklich am Seil. Es gibt einen Super Hurricane Runner und im Flug soll wohl Takeshita Ricochet auffangen zu einer wahrscheinlich Powerbomb.
Ja.
Erwischt ihn aber nicht ganz, der fällt runter. Ricochet in dem Moment schafft es aber sozusagen, diesen Fall in einen Roll-Up, also ich nehme an, es hätte Powerbomb geben sollen.
Ja, es hätte auf jeden Fall die
Powerbomb. Ricochet wäre gepinnt worden, Ricochet verwandelt das sozusagen in einen Roll-Up gegen Takeshita, was im Endeffekt egal ist, weil der Plan ist hier natürlich dann, dass Will Ospreay reinfliegt und den Save macht. Aber das haben sie. Wie
flüssig das trotzdem war, ne?
Das haben sie in der Zehntelsekunde, wo Ricochet bemerkt hat, dass das klappt nicht, das sozusagen umdisponiert. Ja, wir hatten so Spots, wie ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ricochet verpasst der Cash einen German Suplex. Ospreay schnappt ihn sich sofort, gibt den zweiten German Suplex. Es gibt ein aus der Bewegung heraus Poison Runner gegen Ricochet. Ricochet steht auf, Poison Runner gegen Ospreay. Währenddessen steht der Cash da wieder, schnappt sich beide. Es gibt den Double German Suplex. Und das war so ein Spot von 30, die sie so in der Qualität gebracht haben. Genau, wie du gesagt hast, also Richtung Finish dann, draußen steht noch der Tisch. Das auch absolut kranker Move. Cash, der schnappt sich hier am Apron Ricochet. Es gibt einen Cradle Tombstone durch den Tisch, also quasi einen gesprungenen Tombstone vom Apron durch den Tisch durch auf den Boden. Ricochet sozusagen ist jetzt hier out of order. Den gibt's in diesem Match jetzt nicht mehr. Der kommt zurück. Osprey Hidden Blade. Takeshita Kickout bei 1. Also Kickout bei 1 funktioniert ohnehin fast immer. Das ist auch ein klassischer Spot aus Japan, den man sich jetzt hier mittlerweile, also gerade Osprey kennt das natürlich, übernommen hat. Es gibt noch ein Hidden Blade. Du denkst ja eigentlich, okay, Ricochet hat das Ding in der Tasche. Don Callis war am Kommentar. In dem Moment siehst du nur den Referee sozusagen aus dem Ring fliegen, weil Don Callis den nämlich rausgezogen hat. Callis kommt mit einem Schraubenzieher in den Ring, will hier natürlich Osprey attackieren. Der hat natürlich mit einem Don Callis leichtes Spiel, schnappt sich hier den Schraubenzieher, wirft ihn weg und es soll für Don Callis jetzt geben den Tiger Driver 91. Also Will Osprey hat jetzt genug vom schleimigen Don Callis. Aber man hat es fast schon vermutet, es kommt ein Wrestler im schwarzen Hoodie zum Ring, schnappt sich hier den Schraubenzieher, knallt ihn erstmal Will Osprey gegen den Kopf. Es ist Kyle Fletcher. Takeshita steht auf Running Knee 3 Count. Takeshita ist hier der neue International Champion. Ja, Fletcher sozusagen zeigt sein Gesicht, zieht den Pulli aus, hat übrigens auch eine wahnsinnige Physik mittlerweile, muss ich sagen.
Das ist krass, ne? Also vor allen Dingen, er stand auch noch so breitschulterig da, dachte ich so, genau. Mein lieber Scholli, ey.
Also wenn ich denke, den er war immer schon groß, aber ich habe diesen lieben Jungen, der immer schon sehr charismatisch war, ich glaube das erste Mal mit 18 oder 19 gesehen vor ein paar Jahren bei der WXW, da war er mehr so der schlaksige große Typ, jetzt ist das wirklich ein Tier. Und es gibt hier auch noch, also Will Ospreay ist natürlich komplett von den Socken, bemerkt dann, was hier eigentlich passiert ist, zieht sich auch so langsam an der Hose von Fletcher hoch. Der schnappt in sich, Double Underhook, und es gibt den Tiger Driver 91 gegen Will Ospreay.
Und das nächste Match steht fest.
Und damit steht auch das nächste Match entsprechend fest. Und ich hoffe natürlich, dass auch das übernächste oder das parallel dazu zweite Match feststeht, weil es geht alles in die Richtung, in die ich gehofft habe. Ich hoffe nämlich, wir kriegen jetzt hier Okada gegen Takeshita, Title for Title irgendwann.
Ja, warum nicht? Aber erstmal zu dem Segment muss ich sagen, also erstmal, ist egal. Das Match, besser, weiß nicht, ob man besser machen kann, aber für mich persönlich war es in dem Moment einfach nur so, besser kannst du nicht machen. Oh mein Gott, das war einfach nur ein großartiges Fest. Die hätten auch 4 Stunden wresteln können. Ich würde sagen, beste Pay-Per-View ever. Das war ganz, ganz großes Kino von allen dreien. Also es war nicht so, dass irgendeiner abgestunken hätte oder sonst was. Fantastisch. Ich fand auch das Finish, wie die es halt gemacht haben, die Umsetzung, ja, es war jetzt nicht so, oh mein Gott, shocking, aber es war in sich wieder schlüssig. Also das Ganze, die Logik, wie man es verkauft hat, auch dieses kurze Anteasern, dass halt Don Callis doch den kassieren musste, den Tiger Driver, das war schon cool, so ein kleiner Hopespot dann doch nicht. Und Takeshita, der richtige Sieger, auf ihm habe ich auch im Tippspiel getippt. Es ist einfach alles an diesem Match und was danach kam, richtig. Und ich kann daran nichts kritisieren. Ich kann dabei nur sagen, die Ausführung, sowohl Segment als auch das Match, auch absolut optimal. Also ich kann es mir nicht besser vorstellen. Es hat einfach richtig, richtig Bock gemacht. Und da war erstmal bei uns auch ein großes Durchatmen. Und Takeshita soll bitte in den Himmel gepusht werden, weil der Typ ist einfach unfassbar fantastisch. Aber generell, überleg mal, was für Talents da gerade im Ring waren. Also nicht nur die drei, sondern hast jetzt da noch Nummer 4 und denkst so, ey, alle 4 sind einfach richtig, richtig gut. Oh, also da hatte ich schon ein dickes Grinsen und bis dahin hätte ich auch gesagt, boah, das könnte so vielleicht der beste Pay-Per-View werden ever für mich. Bis
ja, dahin. Und vor allem du kannst hier auch wieder die Geschichte, wenn du ein paar TV-Matches brauchst, das, was du jetzt natürlich machen kannst, ist, du kannst hier, weil Ricochet, da ist ein bisschen unklar, wie es mit dem jetzt weitergeht, was jetzt für den als nächstes ansteht. Den kannst du jetzt in der Übergangsphase zum Beispiel auch mal mit Osprey im Tag-Team bringen gegen Takeshita und Fletcher. Also auch da wirst du natürlich entsprechende Qualität bekommen. Und ja, man hat's dann eigentlich nicht so blöd gemacht, also man ist nicht gleich ins nächste Match reingegangen, beziehungsweise ja. Das nächste Match war eigentlich auch das, was ich mir gedacht habe, also das kannst du nach dem Match bringen. Das war dann das nächste Match, was wir bekommen haben, war das Best Out of Three Falls, Beast Mortos gegen Hologram.
Bis dahin hat es immer schön Zeit.
Atem genau, weil ich mir dachte, die haben einen Stil, der die Crowd dann auch wieder abholt. Also da kannst du dann nicht so wie in Wembley irgendwie das Frauenmatch bringen, was dann irgendwie ein Durchhänger ist. Aber man hat dazwischen auch einerseits die Rückkehr von Swerve Strickland gebracht und davor interessantes Segment, wo ich noch nicht ganz schlau draus geworden bin, was man hier genau vorhat. Da ist nämlich Orange Cassidy backstage interviewt worden. Den haben wir ja in der Pre-Show im Eight-Man gesehen. Und der ist ja mit Renee Paquette und Jerry Lynn. Also Jerry Lynn, auch ein legendärer Wrestler, ECW, WCW gewesen, ist jetzt seit einigen Jahren hier, arbeitet sozusagen backstage bei AEW als Agent. Und ja, der hat sich hier auserbeten, dass er mit Orange Cassidy sprechen möchte vor der Kamera und sagt eben, ja, also du bist ein fantastischer Wrestler und die hast eine tolle Crowd-Connection, die Leute lieben dich und wir sehen aber immer wieder sozusagen auch, was du halt wirklich drauf hast im Ring, also wenn du sozusagen drauf anlegst und sagt ihm hier, also meiner Meinung nach, wenn du das willst, dann kannst du hier sozusagen der Man sein, also der Top-Player bei AEW. Ja, wir sehen dann noch kurz Hook, der auch einen Fistbump anbietet für Orange Cassidy, sagt, ja, also ich schließe mich dem an, das kannst du sein. Also bin ich gespannt, ob das jetzt hier sozusagen der beginnend Main-Event-Push für einen Orange Cassidy ist oder in welche Richtung man da gehen wird. Ja, der ist auf jeden Fall...
Weil verdient hätte er es.
Absolut, genau.
Und er kommt später, dann sieht man ihn ja nochmal. Und ich glaube, das ist kein Zufall.
Richtig, also ich glaube, die meisten, die wir da gesehen haben am Schluss, waren kein Zufall. Mhm. Genau, jedenfalls danach im Prince Nana hier im Ring und kündigt eben an die Rückkehr von Swerve Strickland. Den haben wir seit dem letzten Pay-Per-View, seit All Out, nicht mehr gesehen, nach dem Lights-Out-Match, Cage-Match gegen Adam Page. Der kommt jetzt hier zurück, sagt ihm, ja, also er hat immer noch Schmerzen im Nacken, er fühlt sozusagen immer noch hier der Schmerz oder die Taubheit, die runtergeht in die Gliedmaßen. Also alles, was er hier eigentlich Bryan Danielson erzählt hat vor dessen Titelmatch, das trifft jetzt irgendwie auf ihn zu, sagt er. Ja, Karma ist schon eine B.
Nee, eigentlich hat er gesagt Mo.
Ein Mo. Ja, setzt die halt an, sozusagen ein bisschen zu einer Rückkehr-Promo. Aber wir haben es ja fast schon vermutet, nachdem der ja in den letzten Wochen sozusagen hier seine Visitenkarte schon an Prince Nana übergeben hat, damit er die an Swerve Strickland weiterreicht. MVP und Shelton Benjamin kommen hier zum Ring.
So, jetzt muss ich kurz reingrätschen. Es tut mir echt leid, weil du wirst es auf jeden Fall durchgehen, was man da gesagt hat. Ich möchte nur vorwegnehmen, weil bevor man das sagt, ist mir nämlich sehr wichtig, das war ganz, 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 ganz stark von Swerve. Also generell von allen Protagonisten, wie es umgesetzt haben, auch Prinz Nana, ich finde, der spielt seine Rolle, und das machen nicht viele Manager, so unfassbar gut, dass er selbst Kleinigkeiten macht. Aber was Swerve in der ganzen Promo halt unfassbar stark gemacht hat, war mit dieser Crowd zu spielen. Und zwar immer, dass du denkst, oh nein, dann, oh ja, nein, ja, nein, ja. Und du hast halt gemerkt, der hat die halt richtig bei den, Entschuldigung, Eiern. Das war stark. Also unfassbar starke Promo-Fertigkeiten, die er da gezeigt hat. Und auch inhaltlich, jetzt kannst du kommen, aber ich wollte das nur mal sagen, weil ich fand das Segment brutal gut.
Ja, war extrem gut gemacht. Also natürlich MVP sagt ihm hier, ja, also er will ihn ja natürlich eigentlich unter Vertrag nehmen. Und Swerve Strickland, der beginnt halt so ein bisschen nachzudenken, sagt, na, wir haben History, es gibt eine Doku, The Wrestlers von, glaube ich, 2017, wo es auch eine Szene gibt, wo MVP Swerve Strickland eben sagt, ja, du bist hier die Zukunft des Business. Dann gibt's da eine Reminiszenz, man ist hier natürlich in der Nähe von Seattle, also das ist auch Defy, eine der größten Indie-Ligen der USA angesiedelt, da hatten die beiden auch mal ein Match, also darüber sprechen sie und Swerve sagt, ja, also du hast mir damals ein paar Dinge gesagt, die habe ich mir bis heute mitgenommen und dann malt er mal so ein Bild und sagt, ja, also ich und du quasi und Shelton war überhaupt eins meiner Idole als Zwölfjähriger, also wenn der Zwölfjährige Swerve Strickland jetzt hier stehen würde, der würde weinen, weil du warst sozusagen einer der, der dominanten schwarzen Wrestler der damaligen Zeit und hast mir halt gezeigt, sozusagen, hast den Weg geebnet für Leute wie mich und sagt ihm, also ja, das Potenzial, was da wäre, Swerve Strickland unter dem Management von MVP. Und dann, ja, dann richtet er sich an Nana und sagt, naja, Nana, ich hab den Titel verloren, ich habe das Lights-Out-Match verloren.
Während der Zeit mit ihm.
Während der Zeit mit dir, genau. Und sagt jemand, ja, du bist überhaupt, also du hast so deine Macken, die mir schon ein bisschen auf die Nerven gehen. Ich finde dich manchmal Backstage gar nicht, kurz bevor wir rausgehen. Du verkaufst immer noch irgendwie Weed an Highschool-Schüler am Parkplatz. Und ja, bist halt irgendwie, gehst mir manchmal ziemlich auf die Nerven und Nana denkt sich schon, okay, jetzt meine Zeit ist irgendwie abgelaufen.
Das haben die so gut gespielt. Das haben die so gut gespielt.
MVP freut sich hier schon, aber dann kommt natürlich hier der Knackpunkt und er sagt, aber Nana, alles, was ich verloren habe, das habe ich auch nur bekommen an deiner Seite. Ah, auf der anderen Seite gehst du mir schon auf die Nerven, aber
das war so geil.
Aber eben, du bist Familie. Und dann wendet er sich halt wieder an MVP und sagt, und ja, die Familie, die gebe ich für niemanden auf. Also du kannst ja quasi deine Visitenkarte sonst wo hinstecken.
Das war stark.
Dann tritt hier natürlich Shelton Benjamin auf und sagt, ja, Moment mal, das war keine Frage, sondern du hast das ein bisschen falsch verstanden. Wir sagen dir hier, wie es ist. Und entweder bist du für uns oder du bist gegen uns. Und wenn du gegen uns bist, ja, dann viel Spaß. Und wen wir hier nicht gesehen haben, ist ein Bobby Lashley. Also ich habe fast schon, weil Shelton Benjamin zieht sich dann hier auch das Sakko aus. Also ist natürlich hier im feinen Zwirn unterwegs. Dann kommen auch schon die Referees und die Offiziellen und trennen das Ganze, bevor es hier wirklich sowas passiert. Und ich habe ein bisschen gedacht, vielleicht kommt jetzt hier Lashley sozusagen von hinten, attackiert hier Swerve, aber den hebt man sich wohl noch auf. Also natürlich, man braucht ja ein bisschen Quote für Dynamite auch noch.
Es gab ja auch jetzt genug Comebacks bei den Pay-Per-View.
Es gab ohnehin genug Comebacks, genau. Also man hat hier auf jeden Fall die beiden getrennt. Es wird wohl hier mal das erste Match Swerve gegen Benjamin geben.
Und da kann er ja kommen.
Und da kann er dann vermutlich kommen, kann ich mir vorstellen.
Aber ich muss normal sagen, einfach wie, also diese Kleinigkeiten. Wir haben die Kleinigkeiten so unfassbar gut gefallen. Erstmal Swerve hatte die ganze Zeit die Brille auf, was mich irgendwann echt gestört hat. Aber am Ende sich herausgestellt hat, das war verdammt klug. Diese Hope-Spots, dass das halt immer wieder kam. Genauso am Anfang, wo er alleine war, wo er dann sagte, ja, ich habe die und die Probleme, alle in der Crowd direkt so, alles klar. Der sagt erstmal, ich fall länger aus. Dann so, ey, ich bin aber clear. Alle, ja. Und dieses Hin und Her, das hat er halt so gut gemacht. Wie du hast halt richtig gesagt hast, ja, ich habe den Titel verloren, ich habe das verloren, habe mein Haus verloren, habe alles verloren, während ich mit dir zusammen war. Alle, oh nein. Nana auch schon. Nana hat das immer unfassbar stark verkauft mit Mimik und Körpersprache und sonst was. Aber dann so, ja, aber mit dir habe ich halt auch den Titel gewonnen und ich habe das und das geschafft. Und dann halt dieser Umkehrschluss wieder, ja, du hast deine Macken. Also ja, hier, das ist auch mit der Kohle eigentlich. Das ist nicht so doll. Und siehst, wie Nana so die Jacke zumacht, wo darunter die Goldketten sind. Und das war super, aber also auf der anderen Seite, ja, ey. Du bist Familie und dann einfach mega Pop. Und dann genau im richtigen Moment dann erst die Brille absetzen, wo dann MVP sagt, ja, ich falle Familie nicht in den Rücken. Steck dir die Karte in deinen Allerwertesten. Das war einfach richtig brutal stark von der Promo her. Und auch, was du halt damit anteaserst, ich finde es halt interessant, dass du ein Pay-Per-View so stark nutzt, um quasi den nächsten Pay-Per-View aufzubauen. Weil Shelton Benjamin gegen Swerve beim nächsten, bei Full Gear, das nehme ich. Und auch jetzt die Geschichte, die halt da entsteht, ist ja auch nicht unlogisch. Man hat es in wenigen Minuten gut aufgebaut. Man hat es angeteasert zuletzt, aber die Umsetzung, muss ich sagen, brutal gut. Die Crowd ging ja auch ab wie sonst was. Muss man ja auch sagen, es ist eine Promo, aber die Crowd hing halt den Leuten an den Lippen und die Stimmung war fantastisch. Und jetzt muss ich leider genau das wieder sagen, was ich vorhin sagte beim Three-Way-Match. Es sind manche Dinge, die sind halt wunderschön, die aber auch ein Fluch sein können. Weil das Problem war danach, und das ist halt nämlich vorweg ein kleines Fazit, die Crowd war danach leer. Die war ausgepumpt, weil es war einfach dieses Three-Way-Match davor, die Matches waren richtig gut, die Crowd war richtig laut, bei der Promo richtig laut, emotional dabei, aber dann hatten es alle Matches danach, und zwar ausnahmslos, richtig, richtig schwer, dass die Crowd nochmal drauf anspringt. Und wir haben es auf der Couch auch gemerkt, wir hatten richtig das Problem, dass du halt einfach, das kannst du nicht mehr toppen. Und das Problem ist halt einfach, wenn du emotional was aufbaust und dann noch wrestlerisch was aufbaust, was du halt siehst. Eigentlich solltest du halt immer so eine Steigung haben, weil du vergleichst innerlich immer was miteinander. Und dann kommen Matches danach, die an sich eigentlich fantastisch sind, aber du im Hinterkopf halt das andere gesehen hast. Und dann haben die ein Problem. Und emotional halt auch. Und das fand ich unfassbar stark spürbar bei diesem Pay-Per-View. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Also ich fand, das war wie so ein richtiger Schnitt beim Publikum.
Ja, also du hast das auch gemerkt. Wir hatten dann als nächstes eben das, wir haben es angesprochen, das Best Tour of Three Falls, Beast Mortars gegen Hologram, wo eigentlich klar war, das war für mich so, ich habe mir die Karte angeguckt und mir gedacht, also was bringe ich hier nach dem Three-Way? Und dann dachte ich, ja, das Match, weil die beiden liefern halt ab. Da hast du sozusagen den maskierten Superheld gegen den, ja, riesigen bösen Stier, die aber beide fantastische Luchadors sind. Und es ist, wie du sagst, also die Crowd war am Anfang mal tot, vor allem das war halt ein Match. Wir haben das gesehen, wir haben das bei Collision gesehen, das war, glaube ich, das zweite Match von Hologram überhaupt. Also Beast Mortars natürlich einer der besten Gegner, den du dem geben kannst, weil er eine fantastische Lucha-Base ist. Das war jetzt hier Best Out of Three Falls. Und ich dachte mir, ja gut, in dem Spot kannst du das bringen, weil die liefern auf jeden Fall ab. Und die haben es dann auch geschafft, also im Laufe des Matches die Crowd wieder zurückzubekommen. Vielleicht kurz, warum gab es dieses Match? Das war sozusagen der erste, ja, große neue internationale Mediendeal, also AEW in Mexiko, jetzt bei sozusagen der mexikanischen Version von Fox zu sehen mit Dynamite Collision Rampage und ich glaube auch den Pay-Per-Views, dass die dort sozusagen auf dem Sender laufen und jetzt für diese neuen Fans in Mexiko, die vielleicht zum ersten Mal AEW sehen, denen wollte man hier natürlich auch ein, ja, klassisches Lucha-Match bieten. Idealerweise sozusagen mit dem Homegrown Lucha Talent. Man hätte hier natürlich auch CMLL-Leute bringen können. Aber also von der strategischen Entscheidung her, das Match nochmal zu zeigen, nämlich hier Best Out of Three, also auch so die Regeln, die das mexikanische Publikum kennt, das war schon ziemlich schlau und das Match war auch sehr gut. Ja. Also im Endeffekt, Hologram hat hier 2-1 sozusagen gewonnen. Die haben hier wirklich ihr volles Programm abgespult und haben es dann eben auch wirklich geschafft, die Crowd wieder zu bekommen. Das Problem war halt wieder, bis zum nächsten Match war die Crowd wieder ein bisschen ausgelaugt und das nächste Match musste sozusagen dann wieder fast von vorne beginnen, um die wieder zurückzukriegen. Ja, das war dann bis zum Ende.
Also ich sag mal so rum, ich muss mal kurz reingrätschen mal wieder. Es tut mir echt leid, aber es ist meine Art. Mortus ist unfassbar beeindruckend. Ich finde das heftig, wie jemand bei so einer Statur sich so bewegen kann. Hologram, finde ich, funktioniert aber auch bei Collision ja richtig gut. Und das Match, ich hatte richtig, richtig Bock, nur nicht nach dem Three-Way-Match und nach der Promo. Das war mein Problem. Also wenn ich jetzt die Card im Nachhinein booken würde, würde ich halt sagen, das Three-Way-Match als vorvorletztes Match, auf keinen Fall, dass viele Matches danach folgen, macht danach meinetwegen als vorletztes Match Chris Jericho oder so, etwas, was nicht so wichtig ist. Aber du stehst quasi, du kämpfst gegen Windmühlen an, weil du hast dieses unfassbar krasse Match gehabt. Du hast dann noch die Promo gehabt. Und die beiden taten mir leid, weil das Match war richtig gut. Das war ein Lucha-Match. Ich mag eigentlich Lucha Libre nicht so gern. Was ich mir richtig gut angucken konnte, wo ich Bock hatte, was beeindruckend war. Die beiden hatten eine tolle Chemie. Wie du halt sagst, die Crowd hat irgendwann ja auch wieder connected, aber auch nie mehr so laut im Rest des Abends. Nie mehr so laut wie vorher. Und da taten mir beide echt leid. Matchqualität, also man muss da, glaube ich, ab jetzt echt ein bisschen von der Bewertung her trennen zwischen objektiv, wrestlerisch, war das Ding richtig, 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 richtig gut. Vom Feeling her beim Pay-Per-View, und da gehört halt mal auch Crowd dazu und Stimmung und so, auch die eigene Emotion, wie sehr du drin bist, hatte das Match leider echt Probleme. Aber das lag nicht an den Leuten selber, sondern es lag einfach an einer Platzierung. Und können wir kurz fassen, das Match, weil sonst wird es ein ewig langer Podcast. Das Match war richtig gut, hatte Probleme mit der Crowd. So, nächstes Match, wie du halt schon angeteasert hast, Darby Allin gegen Brody King. Holla die Waldfee. Zwei Sachen, muss ich sagen. Nummer eins, ich hatte richtig Bock auf das Match. Sarah ist ein riesen Darby Allin-Fan und hat nur gedacht, aber hoffentlich bringen die sich nicht um. Das Match selber hatte es aber unfassbar schwer mit der Crowd wieder. Und zweitens, es war leider, und das stört mich mittlerweile bei Darby, es war dieses Standard-Darby-Allen-Match.
Es war halt die Zerstörung des Darby-Allen Kapitel 98.
Also ja, du kennst die Abfolgen schon, weißt du, dieses anfangs schnelle Offensive, dann kriegt er einen, dann wird er halt herumgeworfen, was absolut brutal immer aussieht und kriegt die härtesten Moves ab, Dann dieses Kriechen auf dem Boden, wo halt die Beine nicht bewegen kann, dann zieht er sich. Und das, diese Phase dauert teilweise viel zu lange. Und es ist beeindruckend, dass man halt solche Sachen einsteckt. Und Brody King ist absolut ein Hühner und was er für eine Kraft hat, wow. Auch die Moves haben sie alle super sauber ausgeführt, aber Spannung kam da bei mir nicht auf. Und ich bin ehrlich, das war das erste Match auf der Karte, wo ich dachte, das fühlt sich gerade an wie so ein Dynamite-Match.
Ja, es war ein bisschen so. Also es war halt wirklich dieses, wie du sagst, es war unglaublich spektakulär, was da alles passiert ist. Also zum Beispiel, ich glaube, den Spot habe ich so auch noch nicht gesehen. Also Darby wird mal einfach zerstört. Zu Beginn wird dann nach draußen geworfen. Da stehen dann die Ringstufen schon sozusagen mitten im Weg. Darby, ja, soll hier in die Ringstufen reingeworfen werden. Er macht dann so eine Hechtrolle drüber, läuft dann auf der anderen Seite die Stufen hoch, springt Brody an, der schlägt ihn einfach aus der Luft wie so eine lästige Fliege. Und dann nimmt er hier die Ringstufen, stellt sie sozusagen auf Darby Allens Bauch und Brody King mit, ja, wahrscheinlich guten 130 plus Kilogramm geht dann oder steigt dann sozusagen auf die Ringstufen, die hier auf Darby drauf liegen. Also das war schon mal der erste Spot, wo es mir alles zusammengezogen hat. Dann kann Darby so ein bisschen zurückkommen. Der hängt dann so im Tree of Woe. Es gibt eine Cannonball, da zieht er sich hoch. Dann gibt's so den Human Missile nach draußen, Somersault nach draußen, Coffin Drop nach draußen, einen Code Red. Also da ist Darby dann mal kurz wieder da. Dann versucht er so einen Sleeper durch die Seile. Also Darby am Brody ist am Apron. Dann choken sie sich gegenseitig so ein bisschen. Dann gibt's einen Avalanche German Suplex und noch einen. Und ja, also Richtung Ende hin dann einer der kranksten Spots auf diesem PPV wahrscheinlich. Also Brody King so halb am Weg zum Seil und Darby, ja, stößt ihn dann nach hinten und der nimmt quasi den Bump vom zweiten Seil nach draußen auf die Ringstufen. Also perfekt gelandet, wirklich genau, nicht so wie bei Drew McIntyre beim Hell in the Cell, also nicht irgendwie auf der Kante, der hat es zumindest geschafft, der ist wirklich punktgenau flach mit dem Rücken auf der Fläche gelandet, also wahrscheinlich einen schöneren Bump auf Ringstufen kannst du nicht nehmen, aber es hat natürlich unglaublich brutal ausgesehen und Darby setzt natürlich dann mit dem Coffin Drop auf Brody auf den Treppen einen nach, der kommt dann bei, ja, wirklich 9,999 nochmal in den Ring. Gerade als er wieder sozusagen auf allen Vieren sich aufrichten will, gibt's nochmal einen Coffin Drop und Darby holt das Ding dann noch zum Schluss. Also auch da die Crowd am Ende, und vor allem Darby ist ein Hometown Hero, ist sie wieder reingekommen. Ich glaube, die Crowd ist jetzt auch nicht so begeistert davon, wenn hier der Hometown Hero nach allen Regeln der Kunst verprügelt wird, aber sie haben sie ja dann am Ende doch nochmal zurückbekommen, die Crowd.
Das Problem finde ich halt bei dieser Art Darby Allen Matches, es ist für mich absolut logisch, dass er halt immer der Unterlegene ist. Aber hier war es halt einfach diese Phase, wo halt die Hope-Spots nicht da waren, sondern es wirklich eine Zerstörung war, einfach zu lang. Und ich glaube, eine Crowd braucht halt auch Hope-Spots, dann lass ihn immer wieder mal zurückkommen. Aber halt dieses permanente Liegen, geworfen werden, liegen, geworfen werden, liegen, geworfen werden, das ging halt wirklich sehr, sehr viele Minuten. Also ich habe auch mal kurz auf die Uhr geschaut, das war halt schon heftig. Am Ende war halt die Crowd schon wieder drin, aber auch nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, das war jetzt mal ein Pop. Sondern einfach, ja, es war halt so und da geht halt auch wieder mein Kopf ein bisschen nicht ganz mit. Und das ist dann so der John Cena-Effekt. Du kassierst halt unfassbare Sachen, hast eigentlich gar keine Chance. Wenn du dich mal wehrst, bist du halt direkt wieder auf dem Boden. Und dann ist es halt am Ende so, ja, obwohl du so viel eingesteckt hast, geht's halt ratzefatz auf einmal und dann ist Ende.
Ja, und es war halt
das Ding hast du gewonnen. Das war mir halt einfach, ich bin ehrlich, ich fand das Match nicht toll.
Also es war halt 12,5 Minuten und 11 Minuten davon war halt Darby Allen Torture Porn. Das kann man halt nicht anders sagen.
Ja, und dann ist dann Brody King, der halt so ein Berg von Mann ist, der dann halt sehr schnell sehr platt ist. Natürlich sind die Bumps hart gewesen, aber oder die Treffer hart, aber boah, mir ging es zu schnell. Also es hat sich nicht angedeutet von, okay, jetzt baut sich Darby Allen wieder auf. Ich hätte erwartet, dass du das Match nimmst, dass dieser Wille in Darby halt seine körperlichen Defizite übersteigt und dass er halt sich immer mehr seinem Ziel nähert. Aber es gab halt nicht diese Annäherung, sondern halt dann Ende.
Ja, ich meine, was wir gesehen haben, und das ist vielleicht was ein bisschen was für die Zukunft, wenn wir dann mit dem Main Event durch sind, Brody King reicht ihm hier die Hand, also der, ja, es gab ja auch die Promo bei der letzten Dynamite, die beiden sind ja sozusagen langjährige Freunde, kennen sich seit Ewigkeiten. Und es war auch hier das erste Mal, dass Darby Allin Brody King besiegt hat. Und was man noch dazu sagen soll, es war ja ursprünglich mal der Plan, also Darby Allin sollte ja eigentlich auch sein Titelmatch bekommen, das war ja ursprünglich mal geplant für Arthur Ashe. Da hat er mir dann Moxley ein bisschen ausgetrickst, hat ihm dann den Shot abgenommen. Und es war zu irgendeinem Zeitpunkt eigentlich mal geplant, dass hier vielleicht sogar Darby den Titel von Bryan Danielson vor heimischem Publikum, also für beide gewinnen soll. Da hat man jetzt eben einen anderen Weg gewählt. Und wenn jetzt der Weg geht Richtung Darby Allin, bekommt hier sein Titelmatch in Zukunft doch noch, dann ist natürlich, das ist ein bisschen die alte Vince McMahon-Formel, wenn ich jemanden aufbauen will von einem großen Titelmatch, dann muss der vorher noch einen Riesen besiegen, also einen Giant, einen Giganten. Jetzt, das war in dem Fall hier Brody King, aber ich glaube, dass da noch eine Komponente mit dabei ist in der Zukunft zwischen Brody King und Darby Allin. Ja, und dann hatten wir das Match, wo ich mir eigentlich, wie du gesagt hast, du hättest die Card vielleicht ein bisschen umgestellt. Also ich glaube, wenn man hier wirklich das Three-Way als vorvorletztes Match gebracht hätte, dann hätte man hier als vorletztes Match das folgende, nämlich das World Tag Team Title Match, die Young Bucks gegen Private Party bringen können.
Nein, Jericho, du musst danach durchatmen.
Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst schon steigern. Also die Bucks haben ja schon gezeigt, sie können dem Osprey-Match sozusagen folgen. Ich hätte, also ja, wir haben jetzt das Match, wir haben dann Chris Jericho gegen Mark Briscoe um den Ring of Honor Title und wir haben den Main Event. Also das ist jetzt hier noch die Reihenfolge der letzten drei Matches. Kann man jetzt darüber diskutieren, die vielleicht noch ein bisschen umzugestalten. Also das Match auf jeden Fall, ja, hat ja auch eine lange Geschichte, nämlich die zweite Folge von Dynamite, glaube ich, war es damals 2019, als ihr Private Party als neues Team völlig überraschend im Tag Team Titelturnier, das es damals gab, die Young Bucks aus dem Turnier gekickt haben. Und ja, das ist auch ein bisschen so die Story. Also die haben damals den einen großen Sieg gehabt und seither, ja, sind die eigentlich so ein bisschen auf der Stelle getreten. Und man hat jetzt hier auch, das haben wir sehr schön gemacht, in einem ein Video mit Amazing Red, also dem Trainer der beiden, der auch eine Indie-Legende bei TNA sehr lang gewesen, Anfang der 2000er, der ihnen auch gesagt hat, also ihr verbaut euch mit dieser Party-Geschichte zu viel, ihr müsst das Ganze jetzt mal ein bisschen ernster nehmen und dann könnt ihr sozusagen auch wirklich was gewinnen. Und das war wahrscheinlich mit Abstand das beste Private-Party-Match der letzten 5 Jahre hier gegen die Young Bucks.
Ich muss jetzt wieder ein Meckerkopf sein, mir tut das echt leid. Ja, es war mit Abstand das beste Private Party Match. Vor allen Dingen, Private Party war halt wirklich der Stillstand, sowohl von der Charakterentwicklung auch von den Matches her. Es war halt irgendwie, hast du ein Match gesehen, kannst du alle. Und die beiden Teams hatten eine super Chemie. Sie hatten nur einfach zwei Riesenprobleme. Und das hast du bei der Crowd gemerkt. Nummer 1, die Platzierung. Es ist halt einfach bei mir das Thema dieses Mal. Und Nummer 2 ist, Private Party hat eben genau, weil sie auf der Stelle standen, noch gar nicht das Standing für ein Title-Match. Und du hast das auch bei der Crowd gemerkt, dass er halt, und bei mir auf der Couch auch, da war halt keine Spannung da. Was die abgeliefert haben, das Match an sich, war richtig, richtig gut. Es war vor allen Dingen, in Private Party, die haben halt auch Sachen gezeigt, die sie sonst nicht zeigen. Und es war ein spektakuläres Match, es war spannend, es war nie langweilig, es war super flüssig, es waren. Was ich sehr mochte, war halt, dass sich so ein bisschen das durchgezogen hat, dass ein Move zwei Leute getroffen hat. Sei es halt, dass du anschließend auf dem anderen noch drauf gelandet bist oder dass du halt jemanden, der jemanden im Griff hat, triffst und der dadurch den anderen auch noch umhaut. Also dieses ein Move trifft beide, gab es ja öfters. Das fand ich richtig, richtig gut. Das Match war klasse, ohne Wenn und aber, ohne Wenn und aber. Es gab aber kein Moment, wo ich dachte, ja, Private Party macht es, weil sie gehören für mich noch gar nicht dahin. Und das hast du bei der Crowd, wie gesagt, gemerkt, die Platzierung, also auch das. Das tut mir halt leid, weil wenn du dieses Match beispielsweise als zweites oder drittes machst, super Push, ist immer noch keine Spannung, aber man sieht, die Private Party kann mehr, vielleicht wächst da auch wirklich was zusammen. Das Match war super, aber es gab halt leider Sachen von außen, die das dem Vieren sehr schwer machte.
Wobei gegen Ende hin waren schon ein paar Nearfalls, wo sie die Crowd hatten. Also wo die Crowd wirklich dachte, jetzt könnte es tatsächlich hier sein. Also sie haben zum Beispiel ja ziemlich gegen Ende dann von dem Buck selbst, also Private Party hat quasi more bang for your buck gezeigt, diese Move-Abfolge. Und da war die Crowd schon sehr, sehr, sehr nah dran zu glauben, dass es hier...
Dann mal eine Gegenfrage. Auf der Couch, hast du kurz gedacht, oh mein Gott, das ist es?
Ich hab's
sei ehrlich.
Ich hab's ein einziges Mal, tatsächlich habe ich mir gedacht, könnte tatsächlich sein, ich weiß nicht, ob es nach dem Bangfire Bug war oder ich glaube, es gab davor auch noch so einen Spot. Also einen von diesen beiden Nearfalls dachte ich mir, oh, die holen jetzt hier tatsächlich den Titel. Also sie hatten mich kurz. Ich bin nicht von vornherein da gesessen und habe gesagt, die verlieren das auf jeden Fall. Ich dachte mir, jetzt hat man das schon so aufgebaut, vielleicht ist das jetzt hier nach 5 Jahren, schaffen sie es tatsächlich so den ersten Erfolg zu wiederholen. Also ich kann mir das immer noch vorstellen in irgendeiner Form. Wir hatten ja auch, man hat auch hier wieder, also ich finde es ganz gut, dass man jetzt ein bisschen mehr Storylines teased. Wir hatten Topflight am Ring, die einerseits das Ganze sich beobachtet haben, die sind in einer ähnlichen Position, sage ich mal, wie Private Party vom Standing her, also stark gestartet, stark nachgelassen und irgendwie natürlich auch Verletzungspech dabei gewesen. Und wir hatten auch Stokely Hathaway in der Crowd. Den hat man ja von Chris Statlander getrennt, wo wir immer noch nicht genau wissen, warum. Da gibt's nur so Meldungen, es war nicht mehr möglich, dass die beiden zusammenarbeiten, warum auch immer. Und Stokely Hathaway wollte ja schon mal Private Party rekrutieren. Also vielleicht geht's auch in diese Richtung, dass sie sagen, okay, wir müssen irgendwie, wir brauchen einen Gimmickwechsel, wir brauchen einen anderen Manager, wir müssen vielleicht irgendwie anders drauf sein. Man hat uns ein bisschen, ja, für die Zukunft vorbereitet. Das Match selbst war natürlich fantastisch. Also es war ein, ja, Young Bucks Tag Team Match mit Gegnern, die den Stil auch sehr gut mitgehen können. Wir haben hier natürlich, wie gesagt, etliche Nearfalls gehabt. Wir hatten eine Szene, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist eigentlich, dass das Private Party sozusagen einander auf den, also der eine den anderen auf den Schultern hatten. Dann gab es so einen Doomsday Device Dropkick, der dazu geführt hat, dass der eine den anderen sozusagen eine Poison Runner verpasst hat. Es gab dann, wie du sagst, eben dieser Move, der beide trifft. Es gab dann so einen TK Driver mit einer Combo, wo aber dann sozusagen nach dem Dropkick in den Tombstone gleich der andere einen Senden-Up bekam. Dann gab es den EVP-Trigger, wo Isaiah Cassidy nochmal ausgekickt ist. Dann hat er es geschafft, sich sogar zu unter dem zweiten EVP-Trigger wegzuducken, hat sogar noch dann einen Cradle. Ich glaube, das war der Spot, also sozusagen der zweite EVP-Trigger mit dem Cradle. Da dachte ich mir, jetzt könnte es soweit sein, jetzt könnte er hier tatsächlich mit dem Move gewinnen. War dann nicht so. Es gab dann noch den TK-Driver und die Bucks weiterhin hier Tag Team Champions.
Ja, nur zu Recht. Ich hoffe, man baut die Division. Das ist momentan ein bisschen mein Sorgenkind bei AEW, was eigentlich mal das Aushängeschild war, dass so die Tag Team Division ein bisschen strauchelt. Und ich deute es mal ein bisschen so, dass man jetzt halt versucht, wieder die Division aufzubauen vom Standing her. Dass du halt sagst, okay, Private Party kriegt jetzt halt einen Push. Du hast auf der anderen Seite die Outrunners, die halt komplett over sind. Und dass du jetzt halt immer mehr wieder, auch mit MXM Collection, dass du ja, jetzt versuchst du wieder ein bisschen mehr Tag Team Wrestling zu zeigen oder den Fokus wieder ein bisschen mehr draufzulegen. Das Match war super, also ohne Wenn
und
Aber.
Und ich habe immer noch meine beiden Teams, die ich reinschicken möchte. Also einerseits Osprey Ricochet, wenn sich die jetzt irgendwie zusammenfinden, dann gib mir doch mal Osprey Ricochet gegen die Young Bucks. Die könnten doch mal kurz irgendwo die Hütte abreißen. Und ich höre nicht auf, es Fantasy zu booken. Ich will nach dem großen hoffentlich irgendwie Unification Match, ich will Okada und Takeshita als Tag Team haben. Und die... Das ist für mich das Team, das dann den Young Bucks den Titel abnimmt. Also wenn's so kommt, ihr habt es hier zuerst gehört. Nein, ich glaube, ich bin bei dir, die Tag Team Division war mal das Aushängeschild. Es kommen ja auch Kenny Omega und Ibushi wohl bald wieder zurück. Also man wird hier auch ein paar vielleicht nicht reguläre Teams aus starken Einzelwrestlern haben in nächster Zeit, die man da auch nochmal ein bisschen drüber streuen kann. Aber ich glaube, die tatsächliche Tag Division, die muss ein bisschen mehr wieder aufgebaut werden.
Ja. So, wie machen wir jetzt den Übergang zum nächsten Match? Das muss auch aufgebaut werden.
Das hatte zumindest ein bisschen einen Aufbau. Also wir haben ja natürlich, wir hatten hier ja, Jericho hat Mark Briscoe im Vorfeld mal gepinnt, allerdings nach einem Chokeslam von Big Bill. Und dann hatten wir ja die wirklich sehr, sehr gute Promo auch bei der 5-Jahres-Anniversary-Show, wo Jericho hier sozusagen den Ring of Honor Titel-Shot für sich reklamiert hat und hat dann in der Promo gesagt, also du kannst mich auf keinen Fall besiegen. Vielleicht hätte es Jay gekonnt, weil Jay war der bessere Wrestler, der hätte mich vielleicht besiegen können, aber du nicht. Und das war natürlich dann dem Mark Briscoe zu viel. dass hier Chris Jericho den Namen seines verstorbenen Bruders in den Mund nimmt. Und das war eigentlich unser Aufbau zu diesem Match. Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Also mit jedem Match dachte ich mir, okay, was haben wir jetzt noch auf der Card? Also Briscoe, Jericho kommt wohl ziemlich am Ende. Wir hatten da noch Jim Ross am Kommentar für dieses und fürs zweite Match. Und also es war für mich kein schlechtes Match. Man hat natürlich klar die Geschichte erzählt. Mark Briscoe, der sozusagen hier auch für seinen Bruder kämpft, gab hier natürlich einige Eingriffe. Also es war Big Bill am Ring, da kam dann irgendwann Orange Cassidy raus, hat den sozusagen mit dem nach hinten gebrawlt. Es hat dann nochmal Brian Keith eingegriffen mit einem Baseballschläger-Shot sogar. Da kam dann Rocky Romero, hat den sozusagen, also die Conglomeration waren hier natürlich für ihren Freund Mark Briscoe da. Es gab dann ziemlich gegen Ende nochmal einen Spot mit einem Tisch nach draußen, wo Jericho sozusagen durch den Tisch durchgeflogen ist. Es gab sehr früh
der,
schon mal.
War der unnötigste Table Bump ever, der gar keinen Sinn gemacht hat.
Na, das war vor allem der Tisch war sozusagen, das hat Big Bill noch vorbereitet, der war so schräg gegen den Announce Table gelehnt und Mark Briscoe hat dann, glaube ich, so einen Somersault Senden gezeigt und dann gingen sie eigentlich beide durch den Tisch, also Jericho sozusagen nach hinten mit dem Kopf zuerst. Ja, ich glaube, die wichtigen Sachen, also wir haben sehr früh einen Codebreaker gesehen, gleich mal in der ersten Minute, da gab es einen Kickout. Wir haben dann einmal gesehen einen Froggy Bow, der in den Codebreaker gekontert wurde. Jericho dann mit dem Judas-Effekt und dann, ja, das böse Jericho-Lächeln und da siehst du schon, jetzt hat er was vor. Und es gab dann tatsächlich den J-Driller gegen Mark Briscoe, der aber auskickt. Es gibt dann ein paar Runden Redneck-Kung-Fu, ein Rolling, Death Valley Driver, den Froggy Bow und dann an der Stelle eben Mark Briscoe, der auch gesagt, nein, also ich gewinne hier nicht mit dem Froggy Bow, zeigt seinerseits hier den J-Driller und ja, kann sich hier gegen Jericho durchsetzen, war ein Feel-Good-Moment. Ich, wie du sagst, ich hätte das Match vielleicht nicht unbedingt an der Stelle platziert, allerdings es war natürlich ja, so ein bisschen auch zum Durchatmen vielleicht vor dem großen Main-Event.
Ja. Was sage ich jetzt dazu? Das Match war okay. Ich bin heute der Meckerkopf, muss einfach sein. Ich bin kein Fan von Ring of Honor Belts beim AEW Pay-Per-View. Bin ich ehrlich. Und ich finde auch, dass das brauchst du nicht. Wir haben jetzt zweimal Ring of Honor hier und Ring of Honor soll es bei Ring of Honor erzählen und gefälligst auch da erzählen.
Ja, das Problem ist halt, Ring of Honor ist halt nach wie vor nur eine Online-Streaming-Show. Da musst du eigentlich nicht den Jericho hin verschwenden. Das wäre vielleicht für mich ein Main-Event-Match gewesen, wenn man hier, ich weiß gar nicht, wann der nächste Ring of Honor Pay-Per-View standardmäßig ansteht. Ich glaube, es ist tatsächlich dann schon wieder Final Battle im Dezember. Da hättest du es natürlich bringen können.
Ja, mach es halt da. Also das ist so, hätte ich das Match auf der Card gebraucht? Nein. Hat es sich dafür für mich ein Weekly-Match angefühlt? Oder hättest du es bei deinem Weekly bringen können? Ja.
Also du hättest es ganz leicht auch bei deinem Match bringen können, das stimmt.
Ja, und dafür, dass es dann halt beim Pay-Per-View war, mein Chris Jericho, es war ein besseres Match von ihm, aber ich sag's jedem Pay-Per-View immer, ich muss Jericho nicht unbedingt mehr im Ring sehen. Vor allen Dingen nicht, wenn es halt ein 15-Minuten-Match ist. Es ging mir halt zu lang. Es war halt, das ist immer so schwer zu erklären, es war nichts schlecht an dem Match, aber es war auch nichts richtig gut und es war mir halt egal. Und ich das ist so ein Ding, wir haben 13 Matches, das ist echt viel. Und wenn du die Kickoff-Show geschaut hast, dann ist das schon ein sehr langer Abend. Oh, ich wäre nicht traurig gewesen, wenn das Match nicht da gewesen wäre. Ist das jetzt ein Mega-Downer? Nein, aber es ist irgendwie Highlight auch nicht. Ist es gut? Würde ich auch nicht sagen. Es war halt da. Ja, das trifft es, glaube ich, am ehesten. Deswegen, ich würde es kurz und knapp sagen, war da. So, aber jetzt nächstes Match. Da bin ich jetzt unfassbar gespannt, was du sagst, weil Sarahs und meine Meinung war überraschenderweise sehr eindeutig gleich. Mal schauen, was du sagst.
Ja, also was nicht nur da war, war hier der Main Event. AEW World Title, Bryan Danielson verteidigt vor heimischem Publikum gegen seinen ehemaligen Weggefährten John Moxley, also der Blackpool Combat Club ja implodiert beim letzten Pay-Per-View inklusive Attacke mit der Plastiktüte. Ja, Moxley kommt mal mit Marina Shafir durch die Crowd raus. Danielson kommt raus. Final Countdown vielleicht tatsächlich zum letzten Mal. Hat eine coole neue Ringrobe mit Fotos aus Szenen vom Blackpool Combat Club hinten drauf. Und ja, Moxley attackiert ihn sofort, während die Musik noch spielt, zieht ihm hier auch die Ringjacke über den Kopf. Brian kommt gleich mal mit meinem Flying Knee raus, also Musik spielt die ganze Zeit durch, also ein bisschen so die 80er-Jahre-Version von einem New Jack-Match gewesen.
Anarchy in the Arena quasi, was sie beide ja auch hatten.
Genau, wo es auch schon mal den Song gab. John Moxley holt sich dann ein unter dem Ring so ein Kamerakabel hervor, beginnt hier auch wieder eine Reminiszenz an das, was Danielson ganz früh in seiner WWE-Karriere eigentlich schon mal gefeuert bekommen hat, nämlich da hat er ja damals hier, es war Justin Roberts mit dem Kabel gewürgt. Ja. Also das macht jetzt hier Moxley, Brian, sie sind dann beim spanischen Ring Announcer Table, da liegt ein Mikro rum, da schnappt sich Brian, knallt das Moxley gegen den Kopf, Marina Shafir springt ihn von hinten an, Rear Naked Choke, Moxley mit einer Lariat, das Musik spielt immer noch durch, Moxley holt sich einen Chair, Danielson Dropkick gegen den Chair und dann beginnt langsam, also dann beginnt das Match hier offiziell, die Glocke ringt, Musik ist dann auch mal aus, aber es beginnt gleich mal mit einem schönen Brawl, hat mich so ein bisschen erinnert, das ist das zweite Mal, dass wir das in einem anderen Kontext nennen, Bret Hart, Shawn Michaels bei der Survivor Series 97, also vor dem Screwjob war das ein richtig gutes Match und die haben, glaube ich, auch mal so irgendwie ein paar Minuten vor dem Match ringside rumgebrawlt, sozusagen bevor das Match offiziell losging, war hier ähnlich und dann, ja, Danielson wird hier in die Ecke geworfen, zeigt hier seinen Rückwärtssalto, den er eh immer zeigt, um sozusagen hier wieder Stand auf dem Boden zu bekommen. Aber Moxley kennt ihn natürlich sehr gut und ist sofort da mit einem Rear Naked Choke. Danielson raus, Busaiko Knee, Two Count. Also es geht hier wirklich mal mit 100 Sachen los. Das ist kein langsames Herantasten, sondern die haben hier gleich mal alles ausgepackt, was das Arsenal so hergibt in den ersten 5 Minuten.
Ja, jetzt kommt der Meckerkopf. Jetzt kommt der richtige Meckerkopf. Also, der Start, bevor die Ringglocke läutet, wie du halt sagst, mit der Musik, mit diesem Chaos draußen, das war ganz, ganz großes Kino. Und wir saßen auf der Couch, du hast auch bei der Crowd gemerkt, die gingen direkt ab wie sonst was, weil du dachtest, ja genau, das will ich sehen, das ist ja noch heftiger, als ich erwartet habe. Absolutes Chaos, Anarchie, ja wirklich Anarchie in der Arena. Das war richtig geil. Ich fand auch dieses unkontrollierte, ich greife, was ich da habe, um mich zu wehren und so, super gemacht. Wirklich absolut Spitzenklasse wie sonst was. Ich hatte eh Bock auf das Match, weil die beiden, bevor der Blackpool Combat Club sich gegründet hatte, hatten ja dieses richtig, richtig starke Match. Und ich bin kein riesen Moxley-Fan im Ring, aber das Match damals war fantastisch. So, dann läutete die Ringglocke. Und es dauerte 3 Minuten, da war ich raus. Und zwar komplett raus. Und deswegen, unsere Meinungen werden komplett auseinandergehen. Das Match hat sich gezogen wie ein Kaugummi bei uns. Es ist komplett subjektiv. Wenn das einer geliebt hat oder du es toll fandest, wir fanden es viel zu langsam. Es war viel zu dominant von Moxley. Es war, also irgendwann hatte ich zu Sarah gesagt, ich habe das Gefühl, Moxley würde dieses Match callen, weil es sich angefühlt hat wie so ein Standard-Moxley-Match. Ich fand das echt nicht gut. Und gerade in der Hinsicht, und ich glaube Brian auch nicht, weil der wirkt am Ende sehr, sehr frustriert. Die Crowd war irgendwann komplett leise, was du erstmal machen musst, weil vorher war die halt laut wie sonst was. Die war so leise, dass halt Brian immer wieder versuchen musste, die zu animieren, damit die denn was machen. Und ich konnte es verstehen, weil halt wir fanden das langweilig. Also wirklich langweilig, weil Moxley, ja, der hat halt der hat manchmal sogar dieselben Moves Folgen gemacht. Und da dachte ich, ja, habe ich gerade schon gesehen. Es macht doch irgendwas. Brian hat natürlich seine Nackenverletzung halt verkauft, dass er halt seinen Körper nicht mitmacht. Aber es gab halt teilweise gar keine Gegenwehr mehr. Und dadurch, dass das Match halt auch noch richtig lang war, hat sich das halt für uns wahnsinnig gezogen. Also dieser Start vor der Ringglocke, richtig cool. Die allerersten 1-2 Minuten auch gut. Und dann hat das Match irgendwie komplett den Faden verloren. Und das war mit Abstand für uns das schlechteste Brian-Dennis-Match der letzten Zeit. Und es war auch die schlechteste Titelverteidigung. Mit Abstand.
Also, also schlecht fand ich es nicht. Es war lang, aber natürlich im Main-Event muss eine gewisse Länge haben. Ich glaube nicht, dass Danielson frustriert war. Also ich glaube nicht, dass irgendwas in diesem Match oder nach diesem Match passiert ist, was Danielson nicht genau so haben wollte.
Da kann ich aber einen Punkt sagen. Ganz kurz, und zwar, du hast das Finish, wo halt, ich nehme es vorweg, Brian Danielson komplett K.O. ist, er kann nicht mehr reagieren. Und was aber sehr untypisch für Brian ist, weil er hält das normalerweise auch. Es war keine zwei Sekunden, nachdem halt der Ringglocke läutete, dass er halt Moxies Beine weggestoßen hat und zur Seite gerollt und hat einmal richtig so, wie soll man sagen, sehr grimmig durchgeatmet. Also das war auch kein bisschen Selling in dem Moment mehr. Und das macht er normalerweise nie. Und das erinnerte stark an so einen Undertaker, der anschließend auch so frustriert ist, von so, fuck, das war nicht gut.
Das kann sein. Also so genau auf die Szene, die du jetzt sagst, habe ich nicht so genau geachtet, aber da war es halt auch schon knapp 6 Uhr morgens. Also muss man das Match vielleicht nochmal heute Abend in Ruhe ein zweites Mal angucken. Ja, also es war auf jeden Fall lang. Es gab dann auch, ja, eigentlich kurz nach dem Beginn, es gab dann einen Piledriver draußen auf den spanischen Announce-Table, der nicht in sich zusammengefallen ist. Ja, und es gab halt mehrfach, es gab diese Jokes mit den Kabeln. Dann hat hier auch Moxley, da dachte ich mir eigentlich, dass da vielleicht irgendwie noch was draus wird. Er hat dann das Headset von Nigel McGuinness, er hat dann quasi eine Ohrfeige verpasst. Und also Nigel McGuinness am Kommentar war für mich fantastisch, weil er natürlich dann auch, also Finish haben wir schon vorweggenommen, Moxley hat hier den Titel auch gewonnen. Also die Vollzeitkarriere von Bryan Danielson ist damit vorbei. Und ja, also er hat natürlich auch gesagt, ich habe mir das jahrelang immer gewünscht, Danielson hier verliert, aber ja, so hätte ich es mir dann auch nicht vorgestellt. Wer immer wieder eine Rolle gespielt hat, war Marina Shafir, die, also vor allem wenn Moxley hier den Nacken von Danielson attackiert hat, die ihn dann immer wieder von draußen so auch mit Knien gegen den Kopf bearbeitet hat, bis es dann irgendwann mal der Referee mitbekommen hat, dass die jetzt irgendwas gemacht hat, hat sie dann rausgeworfen. Vorher hat sie noch die Matten rund um den Ring oder bei Richtung Entrance weggenommen. Ja, es gab natürlich Rückenkratzer, es gab Bisse von beiden Seiten. Also es war schon ein hart geführtes Match. Aber Danielson ist da halt irgendwie nie so richtig reingekommen. Also wie du schon sagst, Moxley war entsprechend dominant. Es gab dann auch draußen mal den Death Rider auf dem Beton. Zuvor hätte es einen Piledriver geben sollen, da gab es einen Backbody Drop von Bryan Danielson. LeBellock, wo Moxley es halt irgendwie dann doch noch geschafft hat, rauszukommen. Also ich fand das Match an sich nicht schlecht. Also wir hatten dann noch so einen High-Angle Death Rider, fast schon Brainbuster mit einem Kickout bei 1. Danielson auch wieder hier wieder die Spucke, spuckt hier Moxley ins Gesicht. Dann gab es einen Gotch-Piledriver von Moxley, Bulldog-Choke, Sleeper. Und ja, Danielson verliert hier, das war dann das Finish, das Bewusstsein. Und ja, das war natürlich so ein bisschen der Downer. Also da hast du gedacht, der wird jetzt auch ein bisschen kämpfen, der kommt raus. Aber Bryan Danielson natürlich, das ist hier kein Sting. Und Danielson, der hat sich seinen Abschied sozusagen selbst ausgesucht, wollte offenbar hier auch das gegen Moxley haben. Wir wissen ja immer noch nicht genau, was jetzt die Beweggründe von einem John Moxley und dem ehemaligen BCC sind. Aber ich glaube schon, dass Danielson sozusagen das Finish sich so ausgesucht hat. Und der wollte hier...
Das auf jeden Fall.
Der wollte hier halt sozusagen, ja, mit dem Sleeper ausgenockt werden. Und wir haben dann natürlich nach dem Match den ganz großen Engel. Und ich glaube auch, dass das so das Ziel von Bryan Danielson war, also sozusagen, ich bereite hier den Weg für die nächste Generation, für die Leute, die nach mir kommen. Das soll es nicht so sehr um mich gehen, obwohl es natürlich in dem Engel sehr stark um ihn geht, aber es ging natürlich auch vor allem darum, wer da zum Ring kam. Also jedenfalls hier der Referee stoppt das Match. Jetzt denkst du dir, okay, Moxley hat sein Ziel erreicht, der hat jetzt den Titel, hat Danielson sozusagen in den Ruhestand geschickt, was will er jetzt noch? Es kommen Claudio, Pack, Marina Shafir, kommen wieder alle raus. Was sehr interessant ist, man nimmt hier den Titel, Moxley posiert nicht damit, feiert nicht, sondern ja, der Titel, der wird in eine Tasche gepackt, den siehst du nie wieder. Also auch da ist die Frage, was passiert jetzt mit diesem Titel? Aber wir sehen es dann schon, Moxley hat hier trotzdem nochmal die Plastiktüte. Also er will hier Danielson sozusagen nicht nur in den Ruhestand schicken, sondern der soll hier wirklich komplett vernichtet werden. Es kommen allerdings Wheeler Yuta und Darby Allin raus. Darby hat auch einen Stuhl. Jetzt denkst du, okay, Bryan Danielson ist in Sicherheit. Die beiden Freunde von ihm werden da jetzt dafür sorgen. Aber nein, Wheeler Yuta hat sich jetzt wohl, ja, zähneknirschend, aber doch für eine Seite entschieden. Es gibt das sehr schön auch Psycho Knee gegen Darby Allin mit dem Stuhl. Und Darby Allin wird hier mit Duct Tape, mit Panzertape in die Ringecke fixiert. Also der muss zusehen, der kann sich hier nicht retten. Und ja, bekommt hier auch dann die Plastiktüte von Moxley überreicht. ist immer noch nicht ganz glücklich, immer noch sehr zwiegespalten, aber er bleibt sozusagen bei seinen Kumpanen vom ehemaligen BCC. Brian Danielson bekommt hier nochmal die große Plastiktüte über den Kopf. Und auch damit ist es aber noch nicht genug. Also es kommen hier dann, Security möchte dann rein, Private Party, Jeff Jarrett, die werden alle hier außer Gefecht gesetzt. Und dann gibt es sozusagen den Spot, den wir oft vom Bein kennen, wo hier ein Stuhl ja eigentlich rumgewickelt wird. In dem Fall ist es der Kopf und der Nacken von Danielson, der in diesen Stuhl reinkommt. Claudio Castagnoli dann mitten in Stomp. Und ja, Danielson hier offenbar, also er hatte gesagt, er braucht auf jeden Fall hier eine Nacken-OP und er weiß auch nicht, ob er dann danach auch nur als Teilzeit-Wrestler überhaupt noch wieder zurückkommt. Das wird sich dann weisen. Aber das war jetzt sozusagen der große Engel, quasi der Nacken von Danielson wird hier zumindest versucht zu brechen. Und der wird hier auch wirklich mit voller Montur, mit Backboard und Nackenkrause wird er halt wirklich abtransportiert. Dazwischen es kommen dann noch Orange Cassidy, Daniel Garcia, Adam Cole, Mark Briscoe, die habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob noch andere dabei waren. Hook war noch dabei, die hier wirklich dann sozusagen den Ex-BCC vertreiben. Die ziehen sich dann durch die Crowd zurück. Ja, und die letzten Spots sind halt hier natürlich, dass Danielson abtransportiert wird und du siehst Orange Cassidy und Darby Allin immer wieder sozusagen im Schnitt. Die sind außerhalb des Rings, die sind völlig fertig, die beobachten das. Starker Engel zum Schluss, auf jeden Fall hier die Geschichte um Brian Danielson mal für die nächsten Monate oder vielleicht auch für immer komplett aus dem Produkt rauszuschreiben. Und ja, also Orange und Darby Allin wird kein Zufall gewesen sein, dass man diese beiden gesehen hat. Die müssen es jetzt wohl irgendwie auf sich nehmen, hier die Seite, die gute Seite von AEW weiter zu vertreiben. Und da möchte ich vielleicht noch kurz auf Brody King kommen. Also ich könnte mir vorstellen, Darby Allin wird jetzt natürlich Unterstützung brauchen. Vielleicht ist es ja Brody King und ja, das House of Black, das ihm hier zur Seite steht, das wird sich natürlich auch als Fehde oder als Match für den Trios-Title anbieten.
Ja, vieles möglich. Also erstmal muss ich, so viel ich gemeckert habe über das Match, weil ich finde das echt nicht gut. Und ich glaube auch, dass Brian Danielson sich ein anderes Matchqualität erhofft hat. Das Finish war richtig gut. Also auch die Art und Weise, wie der Moxley gewinnt, es macht Sinn. Alles, was nach dem Finish kam, war großartig. Also ohne Wenn und Aber. Also die Kritik bezieht sich rein auf das Match selber, weil der Angle von der Umsetzung her, ich glaube, da kannst du nicht mehr Cliffhanger einbauen und nicht mehr und so Fragezeichen aufwerfen. Sei es halt diese Kleinigkeiten, wie halt Utah dann den Turn macht und dann die Tüte überstülpt, aber wie du halt sagtest, auch den Titel schnell in die Tasche. Aber auch, und das fand ich halt das Wichtigste dabei sogar, dieses am Ende, dass halt die ganzen anderen Wrestler rauskamen. Und das fühlte sich halt eher an, wieder, jeder hat ja immer die ganze Zeit im Kopf dieses, ja, das ist nicht mehr deine Company. Und das war halt ganz klar nicht jetzt so, ja, hier die Best Friends von Brian Danielson, sondern der Locker Room kam raus, macht den Safe und der Locker Room ist geschockt. Und es war halt dieses, eure Fraktion, die ja keinen Namen hat, ich würde es nicht sagen, dass es der Blackpool Combat Club noch ist, gegen AEW. Und dass da halt quasi so ein bisschen so ein War innerhalb der Company entsteht oder ein War gegen die Company oder die Company jetzt irgendwann gesagt hat, es reicht, das geht jetzt zu weit und jetzt schlagen wir zurück. Da ist halt sehr, sehr viel möglich und der Engel war super gemacht, auch dass es am Ende eine Stille gab und so. Und die Blicke, bin sofort fertig, die Blicke von Orange Cassidy und Darby Allin, das wirkte halt sehr, sehr cool, weil es nicht so in Character wirkte, sondern es wirkte halt wie so, ja, zwei Wrestler, die im Lockerroom nebeneinander sitzen und gucken einander an und hängen da so, ja, was ist denn das jetzt? Verdammt, was passiert hier? Das war echt cool.
Und es hatte auch, also ich habe noch so ein bisschen, ich habe dann so, während ich auf den Scrum gewartet habe, natürlich ein bisschen auf Social Media geguckt, wie da so die Reaktionen waren von den Leuten. Und also der Engel hat wirklich, wirklich polarisiert. Die Leute haben das, also jetzt nicht in dem Sinne ernst genommen, dass man gesagt hat, jetzt ist hier wirklich Danielson der Nacken gebrochen worden. Aber es waren schon sehr viele Leute, glaube ich, sehr angepisst, dass wir hier nicht irgendwie das Happy End bekommen haben, sondern es war halt wirklich ein Downer. Also es war so die dominante Fraktion, zerstört den Champion, den ehemalig besten Freund. Es gibt zwar noch einen Safe, aber es gibt eigentlich keine Gewinner. Also die sind jetzt hier nicht heldenhaft in die Flucht geschlagen worden. Es ist halt, ja, die sind schlau genug, sich nicht der Übermacht zu stellen. alle sind irgendwie traurig, alle sind irgendwie down, keiner weiß, wie es weitergeht. Man hat das dann auch noch, also der Media Scrum war mehr Teil der Storyline als je zuvor. Und da war nämlich hier dann Tony Schiavone und Nigel McGuinness, die auch gesagt haben, also das wird der erste Scrum ohne Tony Khan sein, denn Tony Khan ist hier mit Bryan Danielson ins Krankenhaus mitgefahren. Und also es war schon, und ich glaube, dass das dem Produkt, und ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die Ratings von Dynamite nächste Woche, weil ich hoffe, dass das genug Fragen aufwirft, dass die Leute da einschalten und wissen wollen, wie geht's jetzt hier weiter, diese böse, dominante Fraktion, die aber nicht irgendwie, das ist nicht so die coole NWO oder der coole Bullet Club. Das sind hier wirklich Leute, die zerstören wollen, also die wirklich destruktiv sind, im Sinne von auch destruktiv gegenüber der eigenen Company. Was hat es da mit dem Titel auf sich? Wir haben immer wieder natürlich, ob er jetzt kommt oder nicht, wir haben immer wieder auch mal den Namen Shane McMahon gehört, dass der da irgendwie vielleicht dahinter steht. Moxley hat ja auch so ein bisschen kryptisch, also der hat ja noch nie sich wirklich geäußert, was jetzt eigentlich sein Plan ist. Der hat immer gesagt, ja, ich muss das machen, ich habe da keine andere Wahl, ich will das eigentlich gar nicht, ich habe gebetet, dass du nicht den Titel gewinnst, jetzt hast du ihn gewonnen, jetzt muss ich dich quasi zerstören. Aber warum er das muss, keine Ahnung. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall, also es haben im Vorfeld ein paar Leute gesagt, da können wir vielleicht schon ein bisschen ins Fazit übergehen. Also Media Scrum, es ist nicht wahnsinnig viel passiert. Wir hatten Mariah May, wir hatten Swerve Strickland, wir hatten Takeshita und Kallis. Da ist jetzt, glaube ich, nichts irgendwie gefallen, was irgendwie berichtenswert wäre. Takeshita wird international den Titel verteidigen. Mariah May ist gelangweilt, ist durchs Roster durch. Swerve Strickland ist mit seiner Posse rausgekommen. Ja, ist nicht wirklich viel passiert. Also es war das Berichtenswerteste war wahrscheinlich, dass hier Tony Khan nicht da war und dass das eben Teil der Storyline war, dass er nicht da war. Ich glaube, dass das jetzt wirklich hier so der Wendepunkt sein könnte, nämlich wir haben hier diese Fraktion, aber nicht die coole Fraktion, sondern wirklich die wir irgendwie wieder einfangen müssen, weil sonst zerstören uns die ganze Company mit ihrer Art und Weise. Und da wird sich jetzt irgendwo AEW als Gegengewicht positionieren müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass das mal zunächst ein paar Einzelkämpfer sein werden, die da scheitern werden. Und dann wird man irgendwann draufkommen, man muss sich hier vielleicht eigentlich zusammentun. Vielleicht, weil man sich auch sonst eher nicht einig ist und muss hier gegen diese neue Fraktion vorgehen, sonst hat man keine Chance. Und ich glaube, also solche Angles haben in der Vergangenheit ja auch anderswo gut funktioniert. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn man das wirklich gut umsetzt und auch diesen quasi dieses Opfer von Bryan Danielson jetzt so hinnimmt, dann könnte das wirklich eine große Story werden, die auch wieder das Storytelling bringt. Das haben einige Leute gesagt, das ist so ein bisschen Übergangs-Pay-Per-View. Also bei der WWE hat man vielleicht gesagt, das ist so ein B-Pay-Per-View, wo nicht viel passiert. Ich glaube, wir werden da aber in einem Jahr zurückschauen. Wir sagen, das war ein wichtiger Pay-Per-View, weil der die Weichen gestellt hat für sehr viele Storylines, die uns ins nächste Jahr führen.
Ja, kann gut sein. Vor allen Dingen hat man das Gefühl, dass ein Plan dahinter steckt. Ich hoffe halt, dass der Plan auch dann aufgelöst wird. Aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. So, aber jetzt machen wir den Deckel drauf. Bevor du mich fragst. Bananenwertung, du bist dran.
Ja, jetzt bist du mir zuvor gekommen. Ich wollte dich nämlich diesmal die erste machen lassen. Ja, was soll ich sagen? Also wrestlerisch war alles gut. Die Schwächen von der Positionierung und natürlich ein bisschen auch vom Aufbau, die haben wir angesprochen. Unsere Wertung geht, glaube ich, bis 7, oder? Ich muss jedes Mal nachfragen.
Nee, bis 8.
Bis 8.
8 Bananen. Okay. Also wir haben eine Bananenwertung 1 bis 8. 8 ist absolute Gold mit Sahnehaube, eine Kirsche drauf und ein Selfie von Olaf.
Ja, es ist wirklich schwierig, den Pay-Per-View so zu bewerten, weil, wie gesagt, er war inhaltlich wirklich, wirklich gut mit teilweise wirklich fantastischen Matches. Aber es war halt mehr so wirklich ein bisschen die Übergangsgeschichte. Also der Aufbau war zwar da, aber jetzt nicht so wirklich lange. Also jetzt kein wirklich Aufbau wie bei All In, wo eigentlich jedes Match fast Sinn gemacht hat. Der Engel am Ende war wirklich stark. Er hat mich auf jeden Fall, also es hat mich das Ganze so zurückgelassen, dass ich sage, ich bin sehr heiß auf Dynamite nächste Woche, weil ich glaube, dass da sehr viele Weichen gestellt werden für den Rest des Jahres. Ich schwanke irgendwo, ich bin irgendwo so im Bereich um die 6. Und ich weiß nicht, ist es eine 5,5, ist es eine 6, ist es eine 6,5. nachdem ich mich nicht entscheiden kann zwischen den dreien, würde ich sagen, es ist einfach eine 6 von 8 mit Vorschusslorbeeren, vor allem wegen dem Storytelling, den vielen Rückkehrern und allem, was ich mir in meinem Kopf zusammenspinne, was sich daraus jetzt ergeben könnte. Ja, so würde ich die 6 von 8 argumentieren. Außerdem hatten wir das Ricochet Osprey Takesh der Three-Way, wir hatten das Bucks Tag Team Match, wir hatten den starken Engel, wir hatten Jay White, Adam Page, das habe ich schon ganz fast wieder vergessen, weil es das erste Match war. Es war wrestlerisch eine sehr gute Show und man hat da sehr viel, glaube ich, getan für die Zukunft.
Ja, ich mach's mir einfacher, ich mach 2 Wertungen. Es gibt diesmal 2 David-Wertungen und erstmal die, sagen wir, Fanboy-Wertung. Und zwar rein wrestlerisch gesehen. Also beim Pay-Per-View, ich bewerte im Pay-Per-View, in der Preview bewerte ich den Aufbau, im Pay-Per-View bewerte ich das Produkt selber. Und die Kick-Off-Show war cool. Also da hatte ich richtig Spaß. So, dann hast du den Opener richtig, richtig, richtig gut. Mariah gegen Willow richtig, richtig gut. Perry gegen Shibata war gut. Three-Way-Match geisteskrank gut. Du hattest Comebacks, die richtig geballert haben. Lucha Wrestling kann richtig Spaß machen, siehe hier, richtig gut. Darby Allin, Brody King, okay, würde ich sagen. Young Bucks, richtig, richtig gut. So, Briscoe, Jericho, absolut okay. Main Event, oh, da tue ich mich halt einfach schwer. Engel, richtig gut. Alles vor dem Glocke, richtig gut. Das Match selber war einfach für uns irks. Aber trotzdem muss man halt sagen, Fanboy-Sicht, wenn AEW eines kann, dann verdammt gute Pay-Per-Views machen. Also wenn ich jetzt vor Ort gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht gesagt, da war mir jetzt das eine, der Main-Event, der es halt mich gelangweilt hat, sondern einfach, nee, es war verdammt viel richtig gutes Wrestling. Und deshalb würde ich da auch eine 6,5 geben. So, jetzt der andere David, und zwar der alte David, der Bäckerkopf. Wrestlerisch gesehen, an sich ein echt guter Pay-Per-View, aber die Matchcard-Abfolge, die hat einfach sehr, sehr, sehr viel kaputt gemacht für mich. Weil den Three-Way, den darfst du eigentlich nicht so früh bringen, wenn er so stark ist, weil die anderen Matches, die haben drunter gelitten. Und ich bin halt dann auch jemand, der Crowd-Reactions sehr wichtig findet in Matches. Und die hatten danach alle Probleme, selbst der Main-Event. Und das spricht halt nicht für eine gute Match-Abfolge. Zusätzlich ist Main-Event für mich halt auch das mit Wichtigste und gerade emotional. Und da war halt die Matchqualität, abseits von der Story selber, die halt richtig gut war, nicht meins. Gar nicht meins. So, und deswegen, wo der eine dann sagt, Fanboy 6,5, AEW hat wieder abgeliefert, bin ich halt hier der Meckerkopf und sag, ey, da hat mir echt viel Crowd gefehlt und war am Ende langatmig, da schwanke ich zwischen 5 und 5,5. Da mir der Main Event aber wrestlerisch nicht gefallen hat, würde ich sogar eine 5 geben. Also deswegen einmal 6,5 und einmal 5. Welche richtig ist, muss jeder selber entscheiden.
Ha, okay, interessant. Haben wir denn ein Losungswort für heute, für die lang dran geblieben sind?
Die Parole, ja. Die
Parole.
So, die Parole. Für alle, die es bis hierhin geschafft haben, wir gehen gleich ins Bett auf jeden Fall, also ich mache es, und uns alten Männern zugehört haben, bitte geht in die Kommentare bei YouTube, egal wo ihr es hört, unbedingt bei den Kommentaren bei YouTube rein, und dann ist die Parole dieses Mal Matchcard. Weil das ist das große Thema bei diesem Pay-Per-View für mich. Und wenn ihr Matchcard reinschreibt, sehen wir, alles klar, ihr habt wirklich den ganzen Podcast gehört. Respekt, vielen Dank, da hat sich das gelohnt.
Ja, und lasst uns natürlich, wenn ihr schon in den Kommentaren seid und Matchcard gepostet habt, lasst uns natürlich auch gern da, wie ihr den Pay-Per-View gesehen habt. Wie hat es euch gefallen? Wie fandet ihr den, vor allem den großen Engel zum Schluss? Und vielleicht auch als Bonus, was erwartet ihr euch so ins, also jetzt AEW, wir hören das, $555 Millionen für die nächsten 3 Jahre. Also Zukunft ist gesichert. Die sind die zweitprofitabelste Company aller Zeiten hinter der WWE. Auf der anderen Seite natürlich Zuschauerrückgang in den Hallen, die Ratings. Gut, letzte Woche NXT, anderer Tag, andere Uhrzeit, aber wirklich schockierend schlechte Ratings, muss man schon sagen, an diesem Tag. Also bin da sehr gespannt. Und lasst uns vor allem wissen, wie seht ihr jetzt die Zukunft von AEW in den nächsten Wochen und Monaten, und hat euch der Aufbau, den dieser Pay-Per-View geliefert hat, wenn man das sozusagen hier jetzt ein bisschen als Neustart in die neue Ära sieht, hat euch der motiviert? Seid ihr jetzt heißer auf AEW, als ihr das vor dem Pay-Per-View wart? Das wird mich persönlich auch interessieren.
Ja, da stimme ich zu. Vor allen Dingen, Ja, also jetzt mal unter uns, ne? Hört da jetzt keiner mehr zu. Was nimmt ein AEW eigentlich für geisteskranke Ticketpreise? Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, was so bei den Weeklies für Preise sind. Das ist ja krank. Das ist ja viel zu teuer.
Ich glaube, da wird einiges sich ändern in nächster Zeit. Also ich glaube oder ich hoffe, wir haben den Breaking News Podcast gemacht mit Olaf, für die, die ihn vielleicht nicht gehört haben, da haben wir so knappe halbe Stunde das Ganze ein bisschen analysiert. Und ich glaube persönlich, was man eigentlich machen muss und was man hoffentlich auch machen wird, man muss hier ein bisschen von der Kohle in die Hand nehmen, ins Front Office stecken. Da müssen sich mehr Leute über dieses ganze Rundherum Gedanken machen, weil Tony Khan arbeitet ohnehin schon 19, 20 Stunden Tage mit 3 Jobs oder 4 Jobs und bei AEW eigentlich jeden Job, den du dir vorstellen kannst, von CEO über Booker und General Manager. Also vielleicht braucht er ein bisschen Unterstützung von wirklich Leuten auch aus dem Veranstaltungsbereich, die ihm einerseits sagen, das sind hier vernünftige Ticketpreise, also vor allem, wenn du nicht die Nummer 1 am Markt bist. So bewirbst du das Ganze lokal sinnvoll. So musst du den Leuten, weil was ich aus den USA immer wieder höre, sind Leute, die sagen, ja, zu Dynamite, das ist zwar in meiner Stadt, aber na, ich gehe nicht hin, weil ich weiß ja nicht mal, wer kommt. Die sagen mir im Vorhinein ja nichts. Also ich glaube, dass es da viele so kleine Stellschräubchen gibt, an denen du drehen kannst und musst, um auch das Problem mit den Hallen, also jetzt abgesehen davon, dass man sagt, man ist die Nummer 2 und die WWE ist sehr stark und sehr populär, das stimmt alles, aber es gibt schon so ein paar kleinere Tricks und Kniffe, die du noch machen kannst, um deinen Status quo zu verbessern. Und ich glaube, da würde es Sinn machen, sich wirklich ein paar Profis von außen noch reinzuholen. Die müssen vielleicht gar nicht unbedingt was mit Wrestling zu tun haben. Die müssen vielleicht nur sehr, sehr gut im Veranstaltungsbusiness sein, die da vielleicht was verbessern können. Also ich würde es zumindest an Tony Khans Stelle probieren. Aber ich glaube, auf der Kreativschiene sind wir jetzt wieder auf einem guten Weg.
Und jetzt sind wir schon länger auf einem guten Weg.
Aber jetzt auch mit den ganzen Rückkehrern. Jetzt bekommen wir noch Bobby Lashley, jetzt bekommen wir irgendwann noch Kenny Omega Ibushi, Adam Copeland kommt wieder. Also es wird nicht daran scheitern, dass man zu wenig Talent hat und zu wenig Talent für gute Storylines hat. Und ich glaube, da werden wir schauen. Also wir sehen uns spätestens wieder in 6 Wochen zu Full Gear. Da können wir wahrscheinlich schon mal ein erstes Zwischenfazit ziehen, wie sich der Aufbau da jetzt weitergestaltet hat.
Mit einer anderen Matchcard-Reihenfolge.
Das
ich werde drauf herumreiten. Das war schon Aua. So, aber jetzt würde ich sagen, Deckel drauf, ne? Feierabend.
Deckel drauf und ja, für dich gute Nacht. Ich gehe jetzt essen und dann gibt's ein bisschen nachmittags Kinderbespaßung für mich.
Viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Bis dann.
Ciao.
Tschö.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.